sprechen heute mit Kai und Christoph, Jahrgang 1959 und 1962. Beide spielen zusammen in der Band Fury and in the Slaughterhouse. Die Band wird den meisten Leuten bekannt sein. Die existiert seit 1987, hat Dutzende Hits wie Time to Wonder, Radio Orchid oder Won't Forget These Days. Richtige Ohrwürmer. Sie ist tatsächlich nicht nur in Deutschland bekannt, sondern auch international unterwegs. Spannenderweise hat sogar die fantastische Cyndi Lauper bei einem Fury Video Regie geführt. Und wenn der Wikipedia-Eintrag stimmt, dann gab es über 1000 Auftritte und über 4 Millionen verkaufte Platten. Fury ist eine der ersten deutschen Bands, die international, vor allen Dingen in den USA, erfolgreich waren und das auch mit englischsprachigen Songs. 2008 haben sie ihr Abschiedskonzert gegeben und 2017 zum 30-jährigen Jubiläum ihr Comeback gefeiert. Die Band setzt sich für soziale Projekte unter anderem gegen Rechtsradikalismus ein und Homebase ist bis heute Hannover.
Genau, und jetzt heißt dieser Podcast ja Und dann kam Punk und die StammhörerInnenschaft weiß natürlich, dass wir in erster Linie mit so knallharten Punks und Hardcore-Leuten sprechen und die fragen sich vielleicht, was ist denn jetzt los, Fury in the Slaughterhouse? Und andererseits gibt es natürlich vielleicht Leute, die das hier zum ersten Mal hören, weil die eben sagen, yeah, Fury in the Slaughterhouse. Aber was ist das mit Punk? Für die vielleicht ganz kurz, um die abzuholen. Also wir sprechen hier also meistens mit einer oder zwei Personen, die irgendwie von diesem Punk-Ding in ihrem Leben sehr stark geprägt worden sind. Manche in Bands, in größeren, kleineren. Manche machen noch Musik, andere gar nicht mehr. Aber für die galt eigentlich alle so, das war so ein richtiger Einschnitt in ihr Leben, der im Zweifelsfall sehr positiv es verändert hat. Wo ist jetzt die Connection zu diesem Podcast oder und mir als Host und Fury in the Slaughterhouse? Ich habe im zarten Alter von 16 erstes und auch einziges Konzert meiner allerersten Band Pinch Bar gespielt. Die gab es nur sehr kurz. Das war bei Rock am Eat im Freibad in Lauenstein. Und da Headliner waren neben Kran eine noch schon bekannte, aber jetzt auch noch nicht super bekannte Band namens Fury in the Slaughterhouse. Galt für mich damals so, es war so halbwegs lokale, also ich komme aus der Nähe von Hameln, die ja aus Hannover, also alles so sehr nah, war so eine lokale Indie-Rock-Band, aber auf jeden Fall noch keine Superstars. Aber wie gesagt, es gibt ja einige Bands, die aus Hannover in die ganze Welt geschafft haben, Fury ist ein anderer von. Dann wiederum gibt es eine relativ enge Connection zu den abstürzenden Brieftauben. Auch wir hatten hier schon mit Mikro gesprochen länger. Proberaum-Nachbarn, UAZ Glocksee. Und tatsächlich ganz spannend, weil wir eben viel mit sozusagen Leuten, die ganz eng in diesem Punk-Ding drin sind, gesprochen haben, interessiert uns aber auch immer so ein bisschen der Blick von außen von Leuten, die sozusagen das natürlich alles mitgekriegt haben. Was fanden die daran spannend oder vielleicht nicht so spannend? Und was ist das, was die vielleicht davon mitgenommen haben? Und wir haben viel zu reden und ich habe total Bock, den Abend mit Kai und Christoph zu verbringen. Schön, dass ihr da seid und Zeit genommen habt.
Jo, danke.
Ja, moin, moin, ne?
Hallo.
Gut, und wir fangen immer an mit so ganz random Vorfragen. Und die erste ist wirklich sehr random, die geht an euch beide. Stellt euch vor, Fury in the Slaughterhouse wäre ein Geruch. Wonach würde es riechen?
Die hätte den internationalen Übungsraumgeruch nach Zigaretten und abgestandenem Bier.
Bisschen Schimmel vielleicht noch dabei?
Ja, ein bisschen Schimmel. So dieser Geruch, glaube ich, der auf der ganzen Welt gleich ist, da wo irgendwelche Bands angefangen haben, Musik zusammen zu machen.
Okay, egal. Das wäre eine Nuance, ja, aber nicht alles, oder?
Nee, ein bisschen Marihuana gehört auch noch dazu, weil Christoph ist ja eine Band.
Ja, stimmt. Bier und Marihuana trifft schon ganz gut.
Okay, das alles?
Ja, so ein bisschen etwas feuchte Luft. Es riecht nach Glocksee, würde ich sagen. Das kombiniert alles, was wir gerade genannt haben, zusammen. Und das ist eigentlich auch der Schnittpunkt zwischen Fury und Punk.
Ja gut, und es kommt auch noch ein bisschen Schweiß dazu, der halt meist oft fließt, wenn man Musik macht.
Ja, hör doch auf.
Und naja.
Christoph hat übrigens rote Haare, für alle, die nicht sehen können. Da riecht der Schweiß immer besonders interessant. Wenigstens seit Boris Becker weiß man das auf jedem Tennisplatz.
Ja.
Okay, alles klar. Claude, du die zweite Vorfrage?
Soll ich meine Vorfrage stellen?
Ja, gerne.
Ihr habt euch 1987 gegründet, wenn der Wikipedia-Eintrag stimmt. Im selben Jahr wurden das erste Mal die Simpsons ausgesendet. Die kennt ihr doch sicherlich auch.
Ja.
Wer wäre von euch Bart? Wer wäre Homer? Und wer ist eindeutig Ned Flanders? Und vielleicht gibt es sogar auch noch ein Milhouse.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich nicht eine Sendung der Simpsons komplett geguckt habe.
Dann muss Christoph die Frage beantworten. Wenn ich hatte
nur so einen kleinen Fernseher, da gab es immer Cole Sievers drauf, wenn wir dann zum Proben, das war's aber auch.
Also das ist leider, aber die muss ich da Kai völlig zustimmen. Ich bin auch so unaffin zu Fernsehen. Ich habe nicht mal einen Fernseher.
Sympathisch.
Wenn natürlich die Simpsons. Gab es da nicht diesen Clown mit diesen komischen Haaren?
Ja.
Dann wäre
Tingeltangel-Bob.
Ich wäre Tingeltangel-Bob.
Tingeltangel-Bob trachtet doch Bart nach seinem Leben.
Ja, das ist früher.
Ich war immer mehr bei den Peanuts, das war immer so mehr mein Ding.
Oder bist du vielleicht Krusty der Clown?
Nee, Clown bin ich nicht. Clowns finde ich unsympathisch. Nee,
ja, so lustig ist er nämlich auch nicht.
Ach, der ist auch nicht so lustig.
Okay, aber der hat auch so eine Frisur.
Dann, ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich bin irgendwie nicht so affin zu diesen ganzen Fernsehsachen überhaupt.
Also habt ihr jemanden, der so eher spießig ist in der Band und jemanden, der eher so gerne feiert, oder gibt es das gar nicht bei euch?
Na, das hat sich über die Jahre auch geändert, ehrlich gesagt. Also ich bin derjenige, der gerne feiert und gerne gefeiert hat. Aber wenn ich noch so feiern würde wie früher, wäre ich, glaube ich, jetzt tot. Insofern.
Okay.
Ich bin der Älteste der Kapelle, aber zu der Zeit, von der du gerade gesprochen hast, übrigens, das Datum stimmt nicht ganz, eigentlich 86 haben wir uns gegründet, aber 87 ist ja so das Datum eingeschrieben, ja. Mhm. Zu der Zeit haben wir teilweise zusammen gewohnt in einer WG, ja. Und wenn da nicht mitgefeiert hat, war draußen.
Ja, das stimmt.
Keine Chance. Also, wir waren schon, wir hatten unsere wilden Zeiten und so, und es ist nicht so, dass wir jetzt nicht feiern. Neulich haben Christoph und ich auch schön eine Bar verunsichert. Aber es ist nicht mehr so wild wie früher. Die wilden 20er sind bei uns ein bisschen vorbei. Das bedeutet aber nicht, dass wir keinen Spaß haben. Oder auch manchmal gefährlich über die Stränge schlagen. Das gehört dazu.
Aber es war natürlich tatsächlich damals in Hannover so, als wir angefangen haben im UJZ Glocksee, wie gesagt, du sagtest das, glaube ich, vorhin schon, die Abstürze im Brieftaum haben gegenüber geprobt, Kubernetes haben im Keller geprobt, Gay City Rollers haben bei uns geprobt. Und wir haben immer viele Dinge zusammen gemacht. Und natürlich waren wir dann mit denen, auch immer hingen wir mit den Leuten rum und haben auch das gute polnische Punkerkoks auch gerne mal genommen zwischendurch und eine Kiste Bier mehr getrunken. Also das war damals eine wilde Zeit und es war eben auch deswegen eine schöne Zeit, weil wir diese Schranken irgendwie nicht hatten. Wir haben halt Pop gemacht und die haben Punk gemacht, aber das hat irgendwie keinen interessiert, außer wenn wir dann versucht haben, einen Song wie Time to Wonder zu spielen oder zu proben und gegenüber probten die abstürzenden Brieftauben duschen in einer brachialen Lautstärke, war es manchmal schwierig, wenn wir unsere Balladen schreiben wollten. Aber sonst kamen wir eigentlich alle immer sehr gut miteinander klar damals.
Also wir kamen sogar so gut miteinander klar, dass sie dann einen Song geklaut haben von uns. Sie haben gefragt, ob sie ihn spielen dürfen. Ja, zwei Pullen Korn. Mhm. Den habe ich irgendwann mal bekifft mit meinem Freund Martin geschrieben. Und dann haben wir ihn wieder zurückgeklaut. Irgendwann haben wir ihn selber mal gespielt. Also wir hatten wirklich eine großartige Zeit. Dafür war dieses Jugendzentrum und diese Kellergewölbe, in denen Dutzende von Bands spielen, einfach wie geschaffen. Das ist ja immer noch so. Also wir haben da theoretisch immer noch unseren Übungsraum, nur ist nur noch Christoph
da. Das finde ich echt verrückt eigentlich.
Und
total.
Ja, vor allem, weil wir gar nicht mehr üben.
Okay, ich habe noch eine Vorfrage und dann gehen wir mal so ein bisschen in unseren Standardablauf ein. Ihr habt ja so diese großen Zeiten des Musikbusiness noch mitgekriegt. Also wir sprechen von vor Napster, keine illegalen Downloads, kein Spotify, also wo eigentlich noch richtig viel Geld verdient wurde und viel Geld im Umlauf war. Was waren bei euch jeweils die unvernünftigsten Käufe, die ihr euch zur Zeit des Erfolgs geleistet habt?
Unvernünftigsten Käufe? Komm, Christoph, beichte.
Ich habe mir mal eine silberne Schlangenlederjacke von Versace gekauft.
Weißt du noch, was sie gekostet hat?
Ein Kleinwagen.
Also ganz anständigen Kleinwagen hat das gekostet.
Hast du die noch?
Die hängt jetzt tatsächlich im Museum für Textile Kunst in Hannover.
Gespendet quasi?
Ja, ja, genau. Die habe ich gespendet, die habe ich irgendwann in Rente geschickt. Ja, aber manchmal muss man solche Dinge tun und ich fahre halt Fahrrad, dann kann man sich viele Jacken leisten, wenn man kein Auto hat.
Okay, und Kai?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich habe mir nie was Unvernünftiges gekauft. Ich kann mich nicht mehr so wirklich dran erinnern. Also
Okay, aber diese
gezwungen,
silberne Jacke ist nicht zu toppen auch, ne? Also.
Nee, pass auf, die Story ist einmalig, ja. Da kann ich jetzt irgendwie erzählen, was ich will, da komme ich ja nie wieder ran. Wir mussten uns alle so ein Kram kaufen, weil damals war unser Manager Andreas Bialeska, das war der Manager von Fantastischen Vieren. Ja. Mhm. Und der war auch der Fury Manager und der war der Meinung, wir müssten uns jetzt so eine Klamotten kaufen. Und blöd wie wir waren, haben wir natürlich mitgespielt. Aber Christoph hat die vernünftigste Klamotte von allen gekauft und das war die unvernünftigste Handlung. Ich kann das nicht toppen. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht was. Ich bin, glaube ich, eher der Langweiler mit meinen Einkäufen.
Okay. Dann unsere Standardeinstiegsfrage ist immer, wann habt ihr zum ersten Mal von diesem Punk-Ding gehört? Könnt ihr euch daran erinnern, wie und wo das gewesen ist?
John Peel's Music. Mittwoch nachts um 12. BFBS.
Mhm. Einstieg für super viele in der Generation. Weißt du noch, was da so, welche Song oder welche Band das war, die du da?
Nee, Punk habe ich eigentlich schon ein bisschen früher gehört, weil John Peel war ja dann schon eher die Zeit so von Public Image, also von Johnny Rottens Nachfolger. Das kam eigentlich irgendwann da so rübergeschoppt. Ich war großer Fan von Clash immer noch. Mhm. Clash war für mich also am Anfang eine ganz, ganz wichtige Band. Und dann kam Nevermind the Bollocks von Sex Pistols. Das fand ich auch großartig.
Mhm.
Aber
du warst da ja schon einfach so fast 20 so, ne? Also wenn du bist Jahre 59, ja, also schon 77, dann so 18, 19, also schon.
Schon etwas, da war ich noch ein bisschen jünger sogar. Mhm. 16, 17 war ich da, als das losging. Mhm. Aber das war total super, das war eine gute Zeit. Aber eigentlich war so die Connection das und der Musikladen in Hannover, wo dann Dinge passierten, wo man dann noch hingehen konnte und dann hat einem jemand gesagt, pass auf, das musst du dir mal anhören. Und dann spielt er Police and Thieves und dann war ich dabei.
Mhm. Christoph, wie ist bei dir?
Naja, bei mir war, ich bin in Hamburg zur Schule gegangen, habe da auch Abi gemacht und mein Kumpel, der war halt, der stand auf Punk, also Sham 69 und solche Sachen und Jam und Stiff Little Fingers, weiß ich gar nicht, war später, glaube ich, ne? Und dann bin ich irgendwann
auch Hamburg, so Zeit,
aus Hamburg abgehauen und bin nach Hannover gekommen und bin in eine WG gezogen mit Pele und Pele war, der hat am Tresen gestanden in der Korn. Und dann habe ich junger Hippie immer in der Korn rumgehangen. Mit meinen langen roten Haaren und habe da natürlich dann alles gehört. Also ich habe auch Black Flag damals live gesehen in der Korn und solche Sachen. Also ich habe da schon eine Menge von mitgekriegt. Aber ich bin halt trotzdem immer schon, ich weiß nicht, ich bin Hippie irgendwie. Ich stehe auf die Stones und ich spiele auf Rock'n'Roll und so. Also insofern gab es da immer viele Verbindungen, aber ich bin dann doch musikalisch doch eher so beim Rock'n'Roll geblieben.
Okay. Ich würde, Claude, wenn es für dich passt, tatsächlich schon mal so ein bisschen so ein bisschen auch biografisch hier immer. Christoph, du hast schon gesagt, also und was man über dich lesen kann, Pastorensohn, Hamburg hast du gerade schon gesagt, so ein Hippie-Typ. Kannst du so deine Zeit bis zum Umzug nach Hannover mal so ganz kurz nachzeichnen. Also wie war so, was war das für ein Vibe in so einer Pastorenfamilie? Da hat man ja gleich einen Haufen Klischees im Kopf. Was davon stimmt? Wie würdest du deine Kindheit und Jugend beschreiben?
Ja, also mein Vater ist halt von einer evangelisch-methodistischen Kirche. Das heißt, wir sind viel umgezogen. Ich bin in Lübeck geboren. Dann habe ich in Oberhausen gewohnt. Dann habe ich in Mule gewohnt, einem Dorf mit 36 Einwohnern, dann sind wir nach Wilhelmshaven gezogen und dann habe ich in Hamburg mein Abi gemacht und ab da bin ich dann eigentlich wieder in Hannover gelandet und da bin ich gelandet wegen des Kiffens und Gitarrespielens, weil ich da so ein paar Leute kennengelernt habe, von denen Rainer immer noch über ist, also unser Schlagzeuger und deswegen bin ich dann in Goldshorn gelandet und dann irgendwann in der Nordstadt in der Kornstraße. Was natürlich als Pastorenkind ist, du hast die Musik eigentlich von Kindesbeinen an. Also du wächst mit Musik auf, weil da wird zum Essen gesungen und in jedem Gottesdienst wird gesungen und in der Jungschau und überall wird gesungen die ganze Zeit. Das heißt, ich war ziemlich früh mit Musik verbandelt und es ist auch so, dass ich eigentlich nie was anderes wollte als Musik machen. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich was anderes werden wollte als Gitarrist. Und wir haben in Mule, hat mein Vater irgendwie, da war ich 6, 7, da hat mein Vater so ein Freizeitheim geleitet und da hatten wir eine Praktikantin, weiß ich noch. Und ich glaube, Klein Christoph war sehr verschossen in die Frau. Und die hatte ihr Zimmer tapeziert mit Stones-Poster mit langen Haaren. Ab da wollte ich lange Haare haben, deswegen habe ich die auch nie wieder abgeschnitten. Und deswegen, also ich habe eigentlich schon immer viel zu lange Haare für Punk.
Und dieses ganze, also Aktivreligion hat ja offensichtlich in der Familie eine Rolle gespielt. War das für dich auch eine wichtige Geschichte oder ist es immer noch?
Na, sagen wir mal so, man beschäftigt sich mit Dingen, die außerhalb von des Fernsehens und des Bankkontos liegen. Und die Dinge finde ich schon immer noch spannend. Und es ist nicht einfach, sich davon zu lösen. Aber ich glaube eben nicht an diese Religion von rechnenden Göttern und ähnlichem Zeug. Also ich bin im Namen der Göttin der Musik unterwegs. Ich glaube an eine bessere Welt. Ich kämpfe für eine bessere Welt. Also insofern ist schon was übergeblieben.
Mhm. Du hast ja gerade gesagt, dein Vater war in der evangelisch-methodistischen Kirche genau. aktiv. Die genau. unterscheidet sich nochmal von der protestantischen
Das ist eigentlich, Kirche, das ist entstanden so im 17. Jahrhundert in England.
Ja.
Tyrianer, also sehr streng eigentlich. Kein Alkohol, keine Spiele, diesen ganzen Quatsch. Und was sich hauptsächlich unterscheidet, ist halt keine Staatskirche. Also es gibt keine Kirchensteuer, sondern du bist da freiwillig und wirst nicht reingeboren, wie wir hier mit lutheranisch ist ja so, da musst du ja austreten, wenn du nicht willst. Da ist es halt umgekehrt, da musst du eintreten, wenn du willst. Also insofern, aber sonst ist es schon protestantisch eigentlich. Mhm.
Das heißt, es war sehr asketisch zu Hause, es gab keinen Alkohol.
Ja, doch. Also es war jetzt nicht die ganz strenge Zeit mehr so bei meinen Eltern. Meine Eltern waren, glaube ich, auch jetzt nicht die strengsten von allen, aber eigentlich schon. Eigentlich ist das sehr, ja, sehr, und ich glaube, was das Prägendste ist, ist dieses, wenn du Katholik bist, dann kannst du zur Beichte gehen und dann werden dir deine Sünden verziehen.
Ja.
Bei uns ist es so, dass die Sünden, die du in deinem Leben ausführst, werden in einem großen Buch aufgeschrieben. Und wenn du stirbst, kommst du dann trittst du vor Onkel Jesus und Onkel Gott. Und Onkel Jesus hat ein großes Lebensbuch und liest dir deine Lügen und deine Sünden vor, die du dein Leben lang erarbeitet hast dir. Und dann wird entschieden, wie das jetzt alles auf dich wirkt. Also es ist eigentlich eine sehr freudlose Religion. Und ich finde Christentum freudlos, weil ich meine, jemanden anzubeten, der ans Kreuz genagelt ist, ist einfach nicht etwas, was für Lebensfreude spricht, sondern ganz im Gegenteil.
Ja, aber das ist ja auch so bei uns normalen Evangelischen auch so, also du kannst dich ja nicht freikaufen. Ne? Also die Katholiken, die haben es noch ganz gut, aber wir müssen ja unser ganzes Leben lang Schiss haben, was am Ende passiert. Ein Drama ist das mit diesen Christen.
Für dich auch so das mit den langen Haaren und ich weiß nicht, Kiffen und Alkohol auch ein Stück weit Rebellion?
Kann gut sein, weiß ich nicht. Also ich habe mich dann halt irgendwann gelöst, irgendwie diese ganze Umzieherei trug dazu bei, dass ich irgendwann doch mich relativ unabhängig entwickelt habe. Und ich weiß auch nicht, wie das alles so gekommen ist. Aber kann gut sein, dass es eben auch Rebellion war und das Loslösen von der ganzen Nummer, ja. Das kann gut sein.
Hast du Geschwister?
Ja, ich habe drei jüngere Geschwister, also ich bin der Älteste. So.
Und haben die sich ähnlich entwickelt wie du?
Nein, weiß ich nicht. Nee, nicht unbedingt. Also, wobei mein Bruder ist, mit dem ich jetzt gelegentlich auch zusammenspiele, der hat Jazz studiert, also Klavier, Jazz, der ist jetzt aber Lehrer geworden. Und meine größere Schwester hat ziemlich viel gemalt und Kunst gemacht und ist jetzt aber so in Schulbetreuung. Und meine kleine Schwester ist eher in die Programmiererecke gegangen. So. Also, ja, aber das, was da so mit den langen Haaren, das bin ich geblieben. Ja.
Kai, wie war es bei dir? Du bist aber schon Hannoveraner durch und durch, oder?
Ich? Nee.
Auch nicht.
Ich bin Hannoveraner von allen.
Was?
Ich bin geboren in Hamburg. Hol es ab.
Ah, auch, okay. Also da gibt es auch eine Connection.
Ja, ich bin geborener Hamburger und bin in Lütjensee groß geworden, bis ich 6 Jahre alt war. Und dann musste mein Vater von Lütjensee nach Hannover ziehen, weil er da einen Job gekriegt hat. Und dann sind wir alle mit. Und dann bin ich in Hannover groß geworden, in Großburg-Wedel. Ja, das ist erst Isenhagen, dann Großburg-Wedel, wo der ehemalige Bundespräsident herkam und so.
Und der lokale Ikea war.
Ja, genau. Und den gab es am Anfang noch nicht.
Ja, mein Vater wohnt in Großburg-Wedel, deswegen habe ich da eine Connection.
Kannst du mal sehen. Und dann bin ich da zur Schule gegangen, bis ich 10 war. Und dann bin ich aufs Internat, auf ein kirchliches Internat. Da treffen sich Christoph und meine Wege wieder. Ich war 4 Jahre auf dem kirchlichen Internat der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche. Das war eine sehr interessante Zeit für mich. Und danach bin ich wieder zurück nach Großburg-Wedel sozusagen.
Das Internat war wo?
Dassel, bei Einbeck.
Okay.
Gab es einen Grund, warum du aufs Internat gekommen bist?
Ja, weil ich total beschissen in der Schule war. Mein Vater hat seine einzig vernünftige Entscheidung, was meine Erziehung angeht, getroffen und hat mich aufs Internat gesteckt. Das wollte ich zwar nicht, aber es war meine Rettung. Wir hatten damals, dieser geburtenstarker Jahrgang 59, wir hatten 5 A, B, C, D, E und alle mit 36 Schülern.
Das ist schon krass.
Und da bin ich so ein bisschen untergegangen und habe mich dann gleich für die Rolle des Klassenclowns beworben. Das bin ich auch geworden sozusagen. Und habe mich dann einfach da treiben lassen und hatte irgendwie keinen Bock oder so. Und dann hat mein Vater erst gesagt, ich bin Vollidiot, und dann haben die Lehrer das auch gesagt. Und irgendwann kam der Deutschlehrer und hat ihm einen Aufsatz von mir vorgelesen und hat ihm gesagt, Ihr Sohn ist nicht blöd, ja, aber Ihr Sohn hat ja gar keine Chance durchzukommen. Der ist A, unterfordert, wenn er nicht drankommt, und B, ist das nicht seine Schulform. Und dann hat mein Vater in die Tasche gegriffen und hat gesagt, dann schicke ich ihn nochmal ins Internat. Und dann hat er das auch gemacht. Und das war gut, weil dann habe ich den Notendurchschnitt von 5,3 auf 2,3 in einem halben Jahr hochgeschoben.
Und dann, wie alt warst du damals?
10.
Also von 10 bis 14, das ist schon prägende Zeit ja auch, ne?
Ja,
das war, da habe ich auch die angefangen, Musik zu hören und so. Und danach kam ich zurück, wurde konfirmiert, und meine ersten 5 Geschenke, und das einzige Konfirmationsgeschenk, was gut war, kam von meinem Onkel, der war Lehrer irgendwo in Baden-Württemberg, in Baden-Württemberg, und der hat mir die 5 Platten geschenkt, die ich haben wollte, und zwar, ich glaube, Led Zeppelin, Houses of the Holy, Made in Japan von Deep Purple, Pile Driver von Status Quo, Heartbreaker von Free, und irgendeine Atlantis-Scheibe.
Da kann man nicht viel falsch machen.
Nee. Und die habe ich
dann. Einstieg.
Ja, da war ich 14.
Also, es war ein ganz schön cooler Onkel, offensichtlich.
Ja, ich hätte das auch nie erwartet, weil die Nachbarn haben mir dann so, meine Mutter hat ihnen gesagt, ja, der Junge mag gerne Musik, wollte eine Platte haben und so, und dann haben sie mir, oh, Happy Day, die bla 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 Singers und so gekauft. Die haben irgendwie nicht verstanden, weil sie vielleicht dachten, sie auch, ich komme vom kirchlichen Internat und brauche so einen Scheiß, aber naja, war halt so.
Okay, da sind wir aber so, ja, so Anfang der 70er, ne? Mhm. Wie ging das dann musikalisch bei dir weiter, Kai? Also wir sind ja schon dann sozusagen im Rockbereich, ne?
Dann habe ich ein paar Kumpels getroffen. Der eine lebt noch, der andere ist leider schon tot. Und dann war das so funktioniert. Die anderen sind am Sonnabend in die Disco gegangen, irgendwie nach Hannover gefahren oder sonst wohin. Tanzen und Bier trinken, und wir haben uns bei irgendwem zu Hause eingeschlossen von den 3 Jungs und haben uns eine Kiste Bier gekauft und ein bisschen was zu kiffen, hatten eine 4-Spur, 2 Gitarren und eine Bongo, und dann haben wir Musik gemacht. Wir nannten uns die Isenhegener Mafia oder Muttertag, das war dann die zweite Formation, aber die gleichen 3 Leute, und haben einfach immer eigene Songs geschrieben. Das heißt, ich habe nie in irgendeiner Band Nachspielsachen gemacht oder so, deswegen kann ich das auch ganz schlecht. Und wir haben wahnsinnig viel gelacht. Und das war für mich so eine Initialzündung, dass ich Musik machen irgendwie gut fand.
In welchem Alter war das?
Das war so zwischen 15 hat es angefangen, ging so bis 18. Und 18, 19 oder so habe ich das immer noch weitergemacht, und dann musste ich zur Bundeswehr. Ich habe zwar verweigert, und damals gab es eine Briefkastenverweigerung. Aber mein Vater war der Meinung, der Junge muss zum Militär, und in dem Moment, wo sie das rückgängig gemacht haben und man hatte seine Zivildienststelle noch nicht angetreten, war das hinfällig mit der Briefkastenvereigung, und dann musste man dran. Und mein Vater hat das Kreiswehrersatzamt angerufen und ihnen gesagt, der Junge wäre jetzt fertig mit der Schule, den können sie ziehen. Dann haben sie das sofort gemacht, dann hatte ich keine Chance mehr. Und dann bin ich zum Bund.
Wie lange war das zu der Zeit? Das hat ja ständig gewechselt auch, ne?
Theoretisch 18 Monate, aber ich war nur 12 da.
Okay.
Warum hat dein Vater das so gesehen, dass du unbedingt zum Militär solltest?
Im Gegensatz zu Christoph komme ich aus keiner christlichen Familie, sondern ich komme aus einer klassischen Militärfamilie. Mein Vater war Offizier, sein Vater war Offizier, mein Bruder war Offizier, nur mein kleiner Bruder ist Gitarrist und ich bin Sänger.
Das hat mit Sicherheit auch mal zu Konflikten geführt.
Das hat zu sehr vielen Konflikten geführt, ja.
Wie lange noch?
Danach, einem Jahr, ich war ein Jahr beim Militär, dann ist mein Vater gestorben.
Ah, okay.
Oh nein, ja.
Oh doch.
Also hattet ihr ein gutes Verhältnis, weil du hast ja gerade eigentlich so...
Ich würde sagen, wir hatten gar kein Verhältnis.
Okay, also, weil du hattest, das klang fast so, als wärst du ihm dankbar gewesen für die Entscheidung, dich aufs Internat zu schicken.
Genau, das war ich auch. Das einzige Erziehungsmaßnahme fand ich, die wirklich Sinn gemacht hat. Den Rest fand ich bedenkenswert.
Das heißt, wenn er so vom Militär kam, habe ich so die Vorstellung, dass er auch zu Hause vielleicht ein sehr, wie soll man das sagen, herrischen Ton an den Tag gelegt hat und sehr autoritär war als Vater?
Ja, das kann man so sagen. Aber ich habe ich bin mit ihm im Reinen. Also, ich habe dann für mich, das hat sehr lange gedauert, aber ich habe dann irgendwann festgestellt, dass ich auf keinen Fall mit ihm hätte tauschen wollen, weil ich glaube, was Menschen, dem Jahrgang, mein Vater ist 1918, der hat den ganzen Krieg mitgekriegt, was die da erlebt haben, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich möchte mir das auch ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass ich ihm das alles verzeihe, weil ich glaube, das ist so heavy.
Voll.
Ich glaube, wenn er hätte eine andere Chance gehabt hätte, dann hätte er es, glaube ich, anders gemacht. Und dafür hat er uns noch alle ganz gut hingekriegt.
Mhm. Abitur habt ihr beide?
Nee, ich habe nach der 12. aufgehört.
Ah.
Tausche Abitur gegen Uwe Seeler-Bildchen.
Ich hatte die Uwe Seeler-Bildchen.
Das heißt, Schule verlassen, weil du gar keinen Bock mehr hattest?
Genau. Ich hatte keinen Bock mehr.
Was hat sich der 18-jährige Kai gedacht, wie sein Leben so abläuft?
Ich wollte Kunst studieren.
Aber dann war erstmal die Bundgeschichte, ne?
Nee, die kam hinterher. Die 12. Klasse war folgendermaßen, ich war dann durch und hatte dann irgendwie keinen Bock mehr und habe gesagt, und dann hat mein Vater das sofort gemacht irgendwie. Mhm. Er gemerkt hat, dass ich jetzt nicht mehr zur Schule gehen möchte. Weil ich war ja 18 und dann bin ich zum Bund und dann bin ich wieder zurück und dann habe ich gedacht, scheiße, jetzt machst du dein Abi doch noch. Und habe wieder angefangen und habe aber festgestellt, dass das für mich nichts mehr ist. Da kam ich mir blöd vor und wollte dann nicht. Und dann bin ich nach Hannover gezogen, aus Großburg-Wedel raus, weil meine Mutter hatte dann ihren Bruder da alleine. Und dann passierten so Dinge, die dazu geführt haben, dass ich jetzt mit diesem jungen Herrn mit den roten Haaren an der Band spiele. Weil irgendwann haben wir uns dann getroffen.
Aber hast du dann gemalt oder gezeichnet viel oder was?
Ja, ich habe mich beworben und man hat mich nicht genommen. Ich kann das auch verstehen. Wenn ich mir die Mappe mal wieder angucke, dann weiß ich ganz genau, dass ich in der Zeit vielleicht ein bisschen viel dem Lotterleben gefrönt habe. Und ich hätte mich darauf konzentrieren müssen. Aber habe ich nicht gemacht.
Aber das heißt so, Party und Musik waren da so bei dir angesagt?
Ja, das war so. Ich habe das, glaube ich, in vollen Zügen genossen. Ich bereue es auch nicht, weil es war eine wunderschöne Zeit.
Christoph, naja,
genau. Wir würden mal sagen, was Punk schon bei mir auch, dieses No Future, diese No Future Einstellung, das habe ich schon sehr geteilt, muss ich sagen, weil die Entwicklung der Welt war ja auch schon absehbar damals irgendwie, dass das alles nicht so wirklich gut ausgehen wird. Insofern war ich schon sehr beim Punk. Und dieses eben auch, dass man auch mit wenig sehr gut existieren kann. Und mit wenig sehr gut klarkommen kann und dass dieser ganze alles auf einmal haben wollen einfach totaler Quatsch ist.
Aber gab's bei dir irgendwie so einen Berufswunsch oder so eine Vorstellung, was du mal so machen willst, auch womit du dein Geld verdienen willst?
Nee. Ich wollte immer Gitarrist werden und ich hatte meine erste Band mit 12, glaube ich, in Wilhelmshaven. Und weiß ich auch nicht, das war die einzige Idee, die ich hatte, sonst hatte ich keine.
Gab es damals schon das Klingklang eigentlich?
Nee, das Klingklang gab es damals noch nicht, aber okay. Pumpwerk gab es.
Pumpwerk.
Meinen ersten Gig damals habe ich auch gespielt, mit Kilroy hießen wir damals. Da gab es die Jugenddisco immer mittwochs um 18 Uhr oder so. Da haben wir zweimal, glaube ich, gespielt und der größte Erfolg war ein Auftritt im Hallenbad Wilhelmshaven, was auch heutzutage unvorstellbar ist, mit unserem ganzen Gelöt direkt am Wasser. Das Wasser voll mit irgendwelchen Gleichaltrigen und unsere Gage war eine 10er-Karte fürs Freibad für jeden. Fürs
kannst Heim. Du nichts sagen, finde ich.
Ja, das ist schon.
Oder Karriere. Ja, was willst du anders?
Dann wieder 1990 dann Rock am Eid, auch im Freibad, auch direkt am Wasser. So, ne? Also das scheint
eine 10er-Karte Bier gab es als Gage.
Tipp ich mal. Also wir haben nichts gekriegt, aber wie auch immer.
Ich hatte nur eine einzige Show mit meiner Band Muttertag und da hat der Martin hat dann vorher den Garten von dem Gastgeber gekotzt. Das war eine Privatparty und dann konnten wir
nicht spielen. Konzert?
Ja, das Konzert. Also wie gesagt, das war so eine Party, wo wir gesagt haben, wir spielen ja mal. Ja, das war die einzige Variante, wo wir das jemals gemacht haben. Und dann hat er leider in den Garten gereiert und dann war das nicht mehr so gut.
Was mich so interessiert zu dieser Stimmung, irgendwie klingt das ja alles noch so sehr frei und irgendwie, wie würdet ihr das vergleichen mit Jugendlichen von heute?
Also ich möchte mal so sagen, ein Freund von mir, Bernd Gieseking, der schreibt, der ist Schriftsteller und Satiriker und der schreibt unter anderem auch Kolumne für die Taz. Der hat gesagt, wir sind Generation GG. Es gibt Generation Z, es gibt Generation Homeoffice, wir sind Generation GG, Glück gehabt. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort geboren. Und er bringt das für mich in einem Satz ganz gut auf den Punkt. Und zwar, wir durften noch Cowboy und Indianer spielen und wussten trotzdem schon, dass Eskimos eigentlich Inuit sind. Und wir, also auch finanziell, wenn ich mir überlege, was wir für ein Lotterleben geführt haben mit BAföG oder mit was weiß ich was, wie viel damals in unseren Taschen war, obwohl wir nichts hatten, ist, glaube ich, kein Vergleich mehr zu dem, was heutzutage von Stress auf der Straße ist. Und was, wenn ich höre irgendwie, dass heutzutage man studiert, indem man gleich nebenbei noch einen Vollberuf macht und nebenbei studiert. Also das Lotterleben, was wir geführt haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass das heutzutage noch möglich ist. Es sei denn, du bist Erbe von irgendeinem großen Geld. Aber so für Leute wie Kai und mich irgendwie aus der Szene, aus der wir früher kommen, bezweifle ich, dass das heutzutage noch geht.
Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt nur am Rumschnauben waren oder so. Wir waren auch vor allen Dingen keine unpolitische Generation oder so. Ich war mit 16 JUSO-Vorsitzender und war im Gemeinderat in Burgwedel. Ich war bei Amnesty International und habe eine Schülerzeitung gemacht, also im Jugendzentrum und so. Das gab schon so viele Sachen, wo man irgendwie die Fahne hochgehalten hat. Und wenn es dann halt nicht funktioniert hat, wie nachdem ich wieder versucht habe, meine Schule zu machen, habe ich auch ehrlich gesagt im Abbruch gearbeitet in Hannover mit so einer Zeitarbeitszimmer. Mit drei schwarzen Compadres haben wir dann irgendwie den Schacht von Karstadt unter der Haut oder Hannover gebuddelt, ja. Weil ich Kohle brauchte. Aber das war schon, ich fand, das war ja diese Brockdorf-Zeit und Anti-AKW, wo man noch trennen konnte, ja, was mit den kleinen gelben Aufklebern auf den Autos, was es heute alles nicht mehr gibt. Also, das war noch, da hat man sich aber auch irgendwie mehr geholfen. Also ich finde, da war die Gesellschaft, trotzdem sie so verschieden war und aber in unserer Generation, bis nach 30 nach oben und so damals, ging da viel mehr zusammen als jetzt. Und das war, ich fand das sehr, sehr, sehr angenehm, so diese Zeit. Das war echt cool.
Aber gleichzeitig, Christoph, bei dir mit den langen Haaren, bist du doch auch angeeckt, oder?
Ja, klar. Aber ich meine, das, was Kai sagt, wir haben halt gejobbt immer so lange, wie wir Geld brauchten. Ja. Wir haben ja auch damals zusammen zu zweit zu so einer WG über eine Autowerkstatt gehabt. Und man hat halt so lange gearbeitet, bis man wieder genug Geld hatte für das nächste Dreivierteljahr. So. Also das ging, aber ne, es war irgendwie, war relativ frei, was wir tun konnten.
Manchmal hat es auch nur bis zum Wochenende gereicht, aber egal.
Manchmal hat es auch nur bis zum Wochenende gereicht, aber irgendwie für ein Bier hat es dann doch irgendwie immer gereicht.
Ich fand, aber, also bei mir hat dieses Generation Glück gehabt, also sehe ich jetzt so im Nachhinein, ich bin einen Ticken jünger als ihr, ne, sehe ich das natürlich auch total so, aber andererseits, also du, Christoph, schon gesagt, es war ja trotzdem so diese No-Future-Zeit, ne? Also man hat ja trotzdem so, es war so eine Bedrohungslage da. Ich meine, der Krieg war noch so ein reales Ding. Wir haben irgendwann ja auch später so Tschernobyl und so die ganzen Sachen gehabt, die ihr auch also aktiv mitgekriegt hat. Ich habe für mich so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Blick auf so, ja, okay, so schlimm war es damals eigentlich gar nicht. Und wir haben tatsächlich Glück gehabt. Und da zähle ich jetzt mich als 10 Jahre Jüngeren auch noch so mit dazu, ne? Weil ich möchte jetzt auch keine 18, 19 mehr sein, weil es tatsächlich, glaube ich, viel mehr Stress und eine andere Art von Stress ganz persönlich ist. Aber das hat bei mir gerade nochmal so ein bisschen so resoniert. Also das ist, also und die Frage daran ist so ein bisschen, ist das auch was bei euch sozusagen im Rückblick erst so gekommen ist, dass eigentlich was gar nicht so schlimm für uns so?
Naja, ich glaube schon, das ist ein Vorteil, dass wir unser Alter erreicht haben, dass man zurückgucken kann irgendwie. Und aber ich denke gerade so, was Musik angeht, dass wir damals irgendwie eigentlich ohne was studiert zu haben oder ohne was können zu können, eine Band machen und anfangen zu spielen und unser eigenes Zeug machen und plötzlich die Möglichkeit haben, das in irgendwelchen Clubs zu präsentieren und an irgendwelchen Straßenfesten und was weiß ich wo. Wenn ich vergleiche, irgendwie jetzt gibt's in Hannover noch von den ganzen Kneipen, wo wir damals immer gespielt haben, gibt's nur eine, nämlich den Frosch. Und das war es. Die anderen gibt's alle nicht mehr. Und mit Spotify brauchst du eh nicht drüber nachdenken, dass du noch drüber nachdenkst, irgendwie, ob du mit deiner Musik nochmal Geld verdienen kannst. Nee. Und wenn man jetzt nur die Perspektive KI dazu nimmt, die dann irgendwann unsere Musik macht, dann wird's eben noch komischer. Also ich will es auch nicht zu negativ reden, aber ich glaube so im Nachhinein, wir haben schon echt verdammt viel Glück gehabt. Wir haben keinen Krieg erlebt und ich hoffe immer noch, dass ich bis zum Ende meines Lebens keinen Krieg erleben werde, bin mir da aber auch nicht mehr so sicher. Wir haben jetzt 80 Jahre Frieden auf dieser Welt gehabt oder jedenfalls in diesem Teil der Welt. Das sind Dinge, für die ich auf jeden Fall sehr dankbar bin. Und hoffe für die nachfolgende Generation und für die nachfolgenden Generationen und auch für meine Zukunft, aber ich mir nichts mehr sicher bin. Was ich damals allerdings auch nicht war, muss ich auch sagen. Das stimmt.
Ja. Mit welchen politischen Parolen wart ihr damals so unterwegs? Das interessiert mich. Ich meine, dieses ganze nur Future-Ding, aber ich habe ja schon ein bisschen rausgehört, so Anti-AKW war auch ein Thema. Was waren euch so damals so politische Anliegen? Du warst, Kai, bei den Jusos aktiv. Wofür habt ihr euch eingesetzt? Wofür seid ihr vielleicht auch auf die Straße gegangen oder wart aktiv? Was waren so Themen, die euch am Herzen gelegen haben?
Naja, Antifaschismus einfach auch immer schon, ne? Mhm. Dieses irgendwie, dass es nicht sein kann, dass die Verbrecher die Welt regieren, auch wenn sie sich ein politisches Hemdchen umhängen. Und vielleicht auch dieses, dass wenn jemand auf dem Fußboden liegt, dann reiche ich ihm eine Hand, um ihm aufzuhelfen, trete nicht noch drauf, weil ich der Meinung bin, das würde meine Überlebenschance erhöhen, wenn ich den auch noch trete. Also so, um es mal auf den Satz zu bringen.
Ja, Solidarität sozusagen.
Ja, genau, eine solidarische Gesellschaft irgendwie.
Mhm. Ja, aber Umweltpolitik war schon damals ein großes Ding, also Atomkraftwerke. Und man hat sich auch viel dafür eingesetzt, also, weil man sich als Jugend ein bisschen vernachlässigt gefühlt hat, weil es wurde überall Geld ausgegeben, aber die Jugendzentren wurden alle zugemacht. Und es gab halt nichts, wo man hingehen konnte, sondern das ganze Geld, was kulturell irgendwo investiert wurde, war in Opernhäuser oder in Theater, aber nicht in die Kultur für die Jugend. Und das war eins von diesen wichtigen Themen, wo man auch mal auf die Straße gegangen ist.
Ja, interessant.
Ja, besonders wenn man dann sieht, wie sehr diese Themen völlig ignoriert werden in der Politik. Das Thema Klima taucht ja überhaupt nicht mehr auf bei unseren Politikern.
Im Moment gerade nicht.
Und auch, dass die blau lackierten Brauen mittlerweile selbst vom Verfassungsschutz als rechtsextrem gesichert interessiert in der ARD keinen bei den Interviews und interessiert bei unseren sogenannten Christen auch keine Sau. Und es ist einfach entsetzlich, was da auf uns zurollt. Und mehr als auf die Straße gehen kann man halt nicht. Aber das ist schon, das ist jetzt kein Punkrock, aber was haben die Stones gesagt in Street Fighting Man? Was soll ein junger Mann tun, außer einer Rock'n'Roll-Band spielen? Das war halt irgendwie auch schon immer so. Also insofern, man nicht zu sehr in der Vergangenheit.
Nee, aber tatsächlich, also was ich habe in Vorbereitung auch so ein bisschen, man kann auch ganz viel zu euch lesen und hören und jetzt gibt eine coole Podcast-Serie, auch wo ihr zu jeder Platte was sagt, auf Radio Bob und so. Und was ihr da immer wieder gesagt habt, da würde ich gerne mal kurz ein bisschen drauf eingehen. Also erstens hat Hannover ja für viele, die nicht daherkommen, ja echt einen schlechten Ruf, der wirklich überhaupt, also ich bin in Randgebieten groß geworden und bin dann eben auch so Kornstraße Ende 80er Jahre so sozialisiert und sowas alles und Glocksee eben auch. Und ich habe so ein Interview-Ding von dir gehört, du hast es vorhin auch schon gesagt, Christoph, also Hannover war schon immer eigentlich eine total internationale Stadt, ne? Es gab eine historische Verbindung nach England natürlich, ne, ganz historisch, wenn wir mal Königshäuser und so angehen, wir kennen ja auch noch alle unseren Pinkelprinz und so, ne, der und sowas alles. Aber tatsächlich haben ja auch alle großen Bands auch in den 80er, 90er Jahren da gespielt. Und du hast eben schon gesagt, ne, Black Flag, auch Dead Kennedys, Kornstraße und Nirvana im Bad gab es ja natürlich auch noch als großen Club. Und ihr, du sagst, hast damals gesagt, es war eine gute Band, gute Stadt, um sich als Band zu finden. Was in eurer Anfangszeit, und es gab vielleicht auch nochmal für die, die es nicht wissen, also ihr habt beide vorher schon eine relativ konstante Band gehabt, For Fury, die Chinese Truncated hieß, aber also ohne...
Also für schlechte Bandnamen waren wir schon immer zu haben.
Ja, ist eine Tradition.
Welche Läden und Bands waren für euch da so in der Anfangszeit wichtig? Frosch hast du eben schon genannt, sagt mir zum Beispiel gar nichts.
Frosch ist eine kleine Kneipe. Das Labor ist auch eine kleine Kneipe, da haben wir eigentlich unsere erste große Kneipenshow gespielt im Labor. Dann gab es, wie heißt das Ding hier am Flohmarkt?
Flohzirkus.
Flohzirkus, ja. Offenbachs Keller.
Genau, drei Sets.
Und das Revier. Läden ohne Ende gab es
da. Das Bad ist super. Dann gab es noch die Eisfabrik Rotation. Da habe ich mal 2 Jahre lang gearbeitet in dem Laden als Stagehand und dann hinterher als Bühnenmanager. Da gibt's also es gab wirklich eine Menge Läden, wo man spielen konnte. Und das ist ja der Unterschied zu den vielen anderen Städten. Da hast du auch Geld gekriegt. Es gab das Kapitol, was nach wie vor ein super, super, super Club ist. Und die haben immer einen Hannover-Tag gemacht. Und da gab es immer 3 hannoversche Bands, die da spielen konnten. Und pro Musiker gab es 100er.
Das war relativ viel Geld damals.
Das war voll, weil die haben sich ihre Bands angeguckt. Und in Amerika war es halt immer so, dass die Menschen sich ihre Bands anguckten. Man hatte eine sehr, sehr lebhafte Musikszene. Und die Bands haben zusammengearbeitet. Ja? Also das waren jetzt nicht so in den Medienstädten Köln, Berlin, Hamburg, wo es die Plattenfirmen gab. Da haben sie alle möglichst gegeneinander gearbeitet, weil alle wollten einen Plattenvertrag. Und bei uns wollten sie einfach nur Musik machen und spielen. Das heißt, das war eine Gemeinschaft. Und das war halt das Schöne. Ob das jetzt die Glocksee war oder die Eisfabrik, ist auch damals so ein Übungsraumzentrum gewesen. Da hat man halt Dinge zusammen gemacht. Deswegen passierten ja auch solche Sachen. Ich hätte niemals eine Punkband produziert und die erste Platte, die ich produziert habe, war eine Punkband. Das hieß Y-Fronts, das ist jetzt Blut und Eisen, früher auch Blut und Eisen. Wenn wir die nicht gekannt hätten, die hießen früher die Kybernetics. Und dann hatten sie einen schottischen Sänger und der zack, hat sich das so ergeben, dass die Popstar und die Punkband zusammen eine Platte gemacht haben. Das wäre nie passiert, wenn wir nicht in diesem Moloch von Tonnen von Bands waren, die sich alle mochten, weil sie einfach zusammen Musik machen wollten und in der Stadt gewohnt haben, die das zugelassen und auch noch bezahlt hat.
Ja, ich glaube auch, Hannover hat da auch eine ziemlich gute Größe, weil es ist nicht groß genug, dass alle sich so separieren können. Wir sind die und wir sind die und wir sind die, sondern man läuft sich halt über den Weg. Man gehört irgendwie zusammen und jeder konnte das machen, was er wollte und keiner hat sich reingequatscht, aber man hat sich gegenseitig sehr beeinflusst dadurch einfach auch. Und ich möchte, bestimmt haben die Brieftauben von uns die eine oder andere Melodie geklaut und wir von den Brieftauben. Und zwischen Brieftauben und uns probte African Tam Tam. Und da haben wir dann auch ein bisschen afrikanische Rhythmen dazu gehabt. Also ist halt sehr produktiv, ne? Ja. Ich meine, am Ende nimmst du ja doch nur das, was auf dich einströmt und rührst es durch deine Persönlichkeit und da hinten kommt was raus, was dann deine Idee ist.
Gab es damals eigentlich auch so aktive Musikerinnen oder war das eher so, dass es von Männern ausging?
Schon viel Männer, wobei, klar, Iska gab schon auch Frauen irgendwie.
Ja, bei den Kybernetics haben bei zwei gesungen, ne?
Ja, genau. Und Iska bei Cassidy Rollers. Aber schon sehr männerlastig eigentlich. Ja. Immer noch auch.
Oder was jetzt so im Nachhinein, ne, und das ist ja auch so ein bisschen so eher so mit diesem ganzen Punk-Jubiläen, die ja jetzt auch immer anstehen und anstanden, aber was ja so rückblickend auch viel mit Hannover und frühem Hannover-Punk genannt wird, ist ja die ganze No-Fun-Szene, ne? Also sprich Hansaplast, Moderne Mann, Bärchen die Milchbubis und so. Da gab es gar keine Connections zu. Es war auch schon so ein bisschen vorbei, als ihr so aktiver geworden seid.
Ja, das ist falsch, aber Gero, unser Keyboarder, der hat eine relativ gute Connection, auch mit Hollow und so. Weil die da, wo er damals auch geprobt hat, da haben die auch Sachen gesucht, also Bärchen und Hansaplast und so.
Aber war euch das irgendwie ein Begriff? Oder weil ihr habt ganz viel jetzt von dieser...
Namentlich kennen wir das alles.
Aber das war in diesem Ding, wo ihr gesagt habt, da haben sich alle unterstützt, das war ein bisschen später wahrscheinlich dann schon.
Ja, ja, wir waren später.
Mitte der 80er oder sowas wahrscheinlich dann, ne? Gab es die ja tatsächlich alle nicht mehr.
Ja, ja. Okay. Aber jetzt mit Felix Wolter zum Beispiel, der Trommler von Modernem Mann, also mit dem bin ich immer noch ganz gut so. Also Hannover hat halt doch eine sehr, nicht wie Berlin, wo alles explodiert, sondern das ist schon sehr intim eigentlich, der ganze Kram. Und Hannover hat halt auch schon lange, ne? Ich meine, solche Bands wie Eloy und Jane und Scorpions und Fargo und Victory und wie die alle hießen damals. Also Hannover hat ja schon lange so eine Musiktradition eigentlich.
Ja, vergisst man irgendwie, oder ich glaube, das wissen Leute, die so ein bisschen weiter wegkommen, tatsächlich gar nicht so richtig. Also Scorpions, klar, haben irgendwie alle auf dem Schirm, aber also wie gesagt, ich bin relativ nah und auch so Kybernetics, ich glaube, ich habe die, das war für mich total ein Begriff. Also wie gesagt, Hameln ist ja wirklich nicht weit weg gewesen. Da gab es dann ja diese Sumpfblume so als so ein alternativer Ort und es gab irgendwie so mal so ein ganz kurz auch so eine Location. Da waren wir auch, also ich mit meiner Punk/Jungs-Clique so, da waren so Leute, es gab mal die unabhängige Rockinitiative Nordstadt, abgekürzt natürlich Urin, logischerweise. Und da gab es
viele Jungs in diesem Geschäft.
Auf jeden Fall. aber das waren auch so Kybernetics und so ein bisschen, es gab diesen From the Middle of Nowhere Sampler, wo ja irgendwie auch so ein Hannover
da waren wir auch drauf.
Da war die auch drauf, genau, ja. Und Brieftraum auch und so.
Sehr kurz.
Glocksee, wie kam die eigentlich da rein?
Das ist eine gute Frage.
Totaler Zufall, weil da Proberäume waren oder gab es da eine Connection? Das ist ja auch so tatsächlich irgendwie so ein unabhängiges Jugendzentrum.
Wir suchten einfach einen Proberaum, weil wir haben vorher immer mit Chinese Truncated bei Christoph und mir in der Wohnung geprobt. weil da gab es in der Mitte so einen Raum, wo man proben konnte und rechts und links haben wir gepennt. Das ging, aber dann irgendwann hatten wir mal die Fresse voll und wir mussten auch umziehen und so. Und dann haben wir uns einfach einen Übungsraum gesucht. Und ich glaube, in der Glocksee gab es einen, ja, der auch finanzierbar war. Und das haben wir sofort genommen.
Mhm. Was verbindet ihr heute noch mit dem ganzen Komplex? Ist es ja, also nicht nur ein Haus, sondern es ist ja wirklich so ein ganzes Gelände da.
Naja, was ist großartig, dass es das gibt. Also das ist ja eins der letzten, glaube ich, noch existierenden Multikulturzentren, die es so gibt von der Sorte in diesem Land. Irgendwie, dass du als Jugendlicher oder als Heranwachsender die Möglichkeit kriegst, einfach das zu tun, was du machen möchtest, das auszuprobieren, ohne gleich dich finanziell so verschulden zu müssen, dass es irgendwie nicht geht. Also und ja, dieses dich an mit anderen abgleichen, das ist halt die Kommunikation einfach untereinander. Das war schon sehr wichtig für uns und für die ganze Szene, glaube ich, so damals.
Ist schon so unsere musikalische Heimat, weil da haben wir wahnsinnig viel geschrieben, haben wahnsinnig viel geprobt und hatten noch wahnsinnig viel Spaß.
Mhm.
Und haben halt viel gelernt und Freunde gefunden. Das war eine
Homebase. Wie oft habt ihr so geprobt?
5-mal die Woche oder so?
Ja, Wahnsinn.
Ja, ich meine, einer, glaube ich, der Gründe, warum wir dann jetzt doch da gelandet sind, wo wir hin wollten, war eben, dass wir es einfach dann auch in aller Konsequenz durchgezogen haben.
Mhm.
Also keine Ausbildung und so Zeug, sondern einfach, wir wollen das machen und das machen wir jetzt in aller Konsequenz. Wir haben ja irgendwann immer 4 von uns in einer WG gewohnt zusammen. So dass man eigentlich, selbst wenn du nicht geprobt hast, hast du irgendwie geprobt und Ideen geschmiedet und gemacht. Und Hannover war eben toll, weil du konntest überall spielen. Es waren einfach unfassbar viele Spielmöglichkeiten und es gab tatsächlich Geld dafür noch.
Mhm.
Dann konntest du Plakate drucken und dann ging es halt immer einen Schritt weiter.
Ja, die Glocksee ist aber, die hat uns immer auch im Herzen gelegen, weil das einfach immer so ein Ort war, wo man sich einfach zu Hause gefühlt hat. Wo man gesehen hat, dass der auch eine Wichtigkeit für die Stadt hat. Die hatten ja eine Zeit lang mal so eine Lücke Kindergarten, nennt man das, glaube ich, du musst mich dann korrigieren, Christoph, für Kinder, die jetzt nicht, was weiß ich, von 4 bis oder von 3 bis 6 oder so, sondern genau in der Zeit, wo es dann wirklich um die Wurst geht, so mal von 8 bis 14 oder so, wo sie dann nach der Schule nach Hause kommen, ist aber keiner da, also können sie gar nicht nach Hause. Aus minder bemittelten Familien, aus Migrationsfamilien, die sich da am Kreis oder Glocksee sehr oft ansiedeln. Und die hatten keinen Platz. Ja? Und die Glocksee hat denen halt einen Platz gegeben, wo die hingehen können, wo sie auch was zu essen gekriegt haben, eine warme Mahlzeit, wo sie miteinander spielen konnten, wo Leute da waren, die auf die aufgepasst haben. Und das war die Glocksee auch. Also es war nicht nur ein reines Jugendzentrum, sondern hatte auch diesen Migrationskindergarten, den wir dann jahrhundertelang finanziell unterstützt haben. Was ich auch, wo ich echt ein bisschen stolz darauf bin, dass wir das damals gemacht haben, weil damals hatten wir noch nicht so viel Kohle und trotzdem haben wir uns entschlossen, das zu tun und irgendwas zurückzugeben für diesen Platz, wo wir angefangen haben und wo wir das alles machen konnten. Wir konnten ja tun, was wir wollten. Das war ja wie so ein freies Stück Land, ja.
Mhm.
Irgendwie immer ist es das immer noch da.
Ja, irgendwie ist das immer. Wir waren gerade am Wochenende wieder da. Wir haben ein Video gedreht haben, im wunderschönen E-Mail-Zentrum über architektonische Feinheiten des Westens und so. Und dann.
Kennst du das eigentlich, Claude, das E-Mail-Zentrum?
Ja.
Das ist herrlich. Es gibt einen wunderschönen Song von Automat, ja, der heißt Automat, der hat gesagt: Es ist schöner, im E-Mail-Zentrum zu wohnen, als drauf zu gucken.
Das ist mit Sicherheit so.
Aber warst du mal drin in letzter Zeit, wie das da aussieht?
Das ist so runtergekommen.
Das ist komplett im Arsch. Das ist Punkrock eigentlich. Das E-Mail-Zentrum, das ist Punkrock. Eigentlich sollte man ein großes Punk-Zentrum aus dem E-Mail-Zentrum machen. Nächste Chaos-Tage, zack, E-Mail-Zentrum treffen.
Eigentlich ist es ja total tragisch, wenn man das ja so verfallen lässt. Und das könnte ein sehr zentraler Wohnraum für viele Menschen sein. Ne?
Da wohnen auch noch viele Leute drin.
Ja.
Den gehört die Bude, aber der eigentliche Träger, ja, ja. Der hätte jahrhundertelang schon Renovierungsarbeiten und Instandsetzung und Erhaltungsarbeiten machen lassen müssen, ja. Hat er aber nicht gemacht. Das heißt, das Ding verrottet und die sitzen da jetzt, die können das ja nicht zahlen, ja. Also die haben sich dann eine Bude gekauft und dachten, das ist schön, oder manche wohnen auch nur zum Mieter und im Endeffekt ist es so, dass das Ding verfällt und irgendwann wird es dann von oben nach unten Stück für Stück abgebaut, weil sprengen kannst du es nicht, dann nimmst du die E-Mail. Mhm. Also wenn du das Ding sprengst, dann fällt das Zeug in die E-Mail und dann ist halt Hannover unter Wasser. Das geht also auch nicht.
Ja,
naja, also sehr schön. Also die Glocksee ist aber toll.
Das ist Punkrock.
Das ist Punkrock, genau. Ist das noch Punkrock? Nee, das
was ist. Was ich gerade ganz spannend fand, ist, dass ihr da so kurz angedeutet habt, dass ihr schon so richtig den Plan geschmiedet habt, damit Geld verdienen zu wollen. Und da würde ich gerne noch ein bisschen mehr drüber erfahren, weil wo habt ihr zusammengesessen und euch überlegt, so wir setzen jetzt alles auf eine Karte und wie ging das damals los?
Das war die Grundvoraussetzung für die Gründung.
Ja?
Ja, weil wir haben vorher schon, Christoph und ich hatten ja schon mit Rainer zusammen Chinese Truncated. Und als wir dann Fury gemacht haben, da fehlte noch so ein Gitarrist und dann hat mein Bruder irgendwie gerade seine Band geschmissen, beziehungsweise die hat sich aufgelöst, weil die wollten studieren und er wollte Musik machen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, komm mal vorbei, hier gibt's auch ein paar Verrückte, die wollen Musik machen. Und dann kam er dann vorbei und dann haben wir das gemacht und dachten uns alle, das ist ganz cool. Und dann haben wir uns in die Augen geguckt im Übungsraum und haben eigentlich festgestellt, pass auf, entweder wir machen das jetzt, dann machen wir es aber richtig, oder wir können es auch gleich sein lassen. Und aber haben wir uns ein Datum gesetzt, sowas wie 2 Jahre, 3 Jahre, probieren wir das mal. Und wenn da was passiert, dann geht's. Oder haben wir einfach gesagt, wir machen das jetzt, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, wir waren rational, haben gesagt, pass auf, lass uns das mal testen jetzt hier 2, 3 Jahre, aber dann richtig. Nichts mit studieren, notfalls einfach mal einen Job annehmen, Kneipen arbeiten oder sonst wie und dann Vollgas. Und dann haben wir Vollgas gemacht. Und im nächsten Moment haben wir gesagt, wenn wir Hannover gespielt haben und das geht einigermaßen, gehen wir sofort raus.
Das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ja, ne? Dass viele Bands hängen halt immer nur so
von allen anderen Bands in Hannover unterschieden haben.
Mhm. Außer Brieftauben.
Ja, die auch die Brieftauben, ja.
Terry Hawks war auch eine Band damals.
Ja, aber die sind nicht so früh rausgegangen.
Es gab Fehler. Da spielten wir in den Clubs in Deutschland und haben uns eigentlich mit den hannoverschen Bands immer die Klinke in die Hand gegeben. Da waren eine ganze Menge Bands, die wie wir auch rausgegangen sind. Aber vielleicht, Storm Age zum Beispiel.
Das habe ich noch nie gehört zum Beispiel. Es klingt nach Metal oder Hard Rock.
Nee, das ist
schräges Zeug.
Schräges Zeug, ja.
Die Kirsche, den gibt es immer noch. Kirsche ist immer noch unterwegs, der Sänger von denen.
Und der andere trägt jetzt irgendwie Kniestrümpfe hochgezogen mit kurzen Hosen und Halbschuhen. Das sagt alles.
Aber wie seid ihr an die ersten Shows außerhalb von Hannover gekommen?
Demo-Tapes hingeschickt.
Einfach Demo-Tapes hingeschickt.
Haben wir Info gemacht, Erwin Schluckewil, und hat eine Kassette und die haben wir dann uns Namen für die Clubs besorgt und haben es hingeschickt.
Und wir hatten ziemlich früh den Manager von Thorstens Band übernommen, Michael Smilgis, der sich dann um uns gekümmert hat, weil das ist ja eben auch wichtig, weil du als Band kannst du nicht dich selber promoten, ist total doof irgendwie. Und Micha war dann unser Manager und der hat dann eben auch viel gemacht.
Vielleicht nochmal, um da so musikalisch, also ihr, was waren denn so, also ist natürlich auch immer, es entwickelt sich, ne, also und irgendwann gibt es halt so eine Bandchemie. Ich habe mal in Vorbereitung so einen ganz frühen Song von euch, dieser Dark Cellar, der ist ja wirklich, das denkt man ja fast, ist von Sisters of Mercy oder so.
Ja, das war auch so.
Ja. Was waren so, gab es so Bandvorbilder, wo ihr gesagt habt, so und so, das so wollen wir eigentlich irgendwie klingen am Anfang?
Es gab Dinge, glaube ich, die wir mochten, ja. Mhm. Aber es gab nichts, wo wir gesagt haben, so wollen wir klingen. Sondern das Lustige war ja immer, dass wir unterschiedliche Dinge mochten. Ja. Mhm. Und wenn sich U2 und die Stones treffen, dann passiert das manchmal, dass dann Fury Song rauskommt. Oder wenn, in diesem Falle war es dann Sisters of Mercy und es ist noch so ein bisschen, Rainer spielt das Schlagzeug, so wie er Schlagzeug spielen kann. Und das ist so ein Bandsound. Ja. Das große Vorteil von Fury ist, du steckst diese 6 Leute in den Übungsraum, gibst ihnen ihre Instrumente, zählst 3 vor. Und dann spielen die irgendwas und es klingt wie Fury.
Wenn euch jemand in so diesen Anfangszeiten, als ihr noch nicht so bekannt wart, gefragt habt, was macht ihr eigentlich für Musik? Was hättet ihr denn jemals geantwortet?
Wir hätten immer gesagt, pack uns nicht in eine Schublade, wir sind ein Schrank.
Genau, das war die Lieblingsantwort.
So, ist auch eine gute Antwort. Was ich ganz spannend fand, tatsächlich, und Klos hat es schon gesagt, also am Anfang, ne, also es ist so eine, ihr seid ja also eine der wenigen nicht deutschsprachigen, also ich meine, deutschsprachige Bands, die international erfolgreich sind, ist eh immer ganz schwierig. Da gibt es so ein bisschen Sonderstatus oder später auch so, ne, wenn man dann in so eher so in Rammstein oder Nena vielleicht so denken, so ein bisschen früher. Aber es gibt wenig deutsche Bands, die englischsprachig international Erfolg haben. War das was ihr aber auch so ein bisschen schon auch am Anfang so mitgedacht habt, zu sagen, naja, es ist eben eine Band kann auch nicht nur in Deutschland irgendwie unterwegs sein. War das irgendwie ein Gedanke, der schon existiert hatte?
Wir haben davon eigentlich so geträumt, dass man mal irgendwie mit dem, was man macht, A, seinen Lebensunterhalt verdienen kann und B, auch um die Welt kommt. Mhm. Weil das ist ja ist ja nichts Schlimmes. Fanden wir irgendwie ganz gut. Dass es dann so funktioniert, wie es für uns funktioniert hat, hätten wir jetzt am Anfang, ach, wir hätten mit dem ganzen Kram am Anfang überhaupt nicht gerechnet. Also wir haben richtig Schwein gehabt, muss man auch mal sagen. Wir waren zwar auch fleißige Bienchen, aber mir ohne Glück wäre das nicht gegangen. Aber wir hatten dann irgendwann mal, die erste Support-Tour war ja schon mit den Pogues. Weil wir hatten einen schottischen Tourmanager, wollte so Manager sein, schon theoretisch. Und der hat die Pogues gemacht und hat uns auf die Pogues-Tour gekriegt. Ich weiß gar nicht, wie sowas heute nochmal funktionieren könnte. Und das war super. Und dass wir dann irgendwann mal die Chance hatten, so ein bisschen Ausland zu machen, was haben wir gespielt? England, Schottland, Wales, Irland konnten wir nicht spielen und so. Bisschen Polen, bisschen Schweiz, bisschen Österreich und dann Amerika halt.
Das war aber ein paar Jahre später dann, ne?
Ja, im Jahr 94, 95, die beiden Jahre.
Bei der ersten Tour mit den Pogues, wo habt ihr gespielt, in was für Läden und hattet ihr auch so Merch dann schon dabei und eine Platte dabei?
Unsere erste Platte war gerade fertig geworden. Also die hatten wir dabei und es war so, ich weiß gar nicht, 4 oder 5 Gigs, glaube ich. Wir haben angefangen in Neumarkt in so einer Halle und haben Essen-Kruger-Halle gespielt und in Hamburg stand so ein Zelt damals rum.
Nacht in Hamburg, genau.
Und irgendwie, es war natürlich für uns, es war einfach gigantisch groß.
Und was heißt denn das so? Also sind wir so bei 1000 Leuten oder sowas in der Art?
Nee. Nein, das war die erfolgreichste.
4, 5, 6, 7.000 Leute.
Ah, war echt?
Ich krass, war schon vor von Grassless Girl und die Krugerhalle, die haben sie zwar quer gespielt, aber nichts unter 4.000 Leuten.
Oha, und, okay.
Wahnsinn.
Naja, und dann für uns irgendwie, wir waren weder angekündigt noch irgendwas und dann kommst du als kleine hannoversche Band auf die Bühne und die wollen die Pogues hören und die machen auch ziemlich klar und deutlich, dass sie dich eigentlich nicht hören wollen.
Ausweichend von 03 bin ich am hier. Geht immer so. Da kommen sie geflogen.
Aber wir haben, da lernst du halt dann irgendwie, dass es aber du stehst auf der Bühne und nicht die und dann gehst du halt noch einen Schritt weiter vor und dann hat das halt auch ganz gut funktioniert. Also wir haben dann gut Platten verkauft auch immer und die Leute fanden es gut und wir haben einen guten Eindruck hinterlassen.
Ja.
Und ich glaube auch die Pogues fanden uns auch gut und irgendwie ja. Das war eine gute Lehre auf jeden Fall, das ganze Ding.
Das war eine coole Truppe auch. Also man hat ja immer so, wir haben relativ eng auf engem Raum Garderoben geteilt und so. Und das hat sehr viel Spaß gemacht mit den Jungs, das war echt cool. Und danach hat man uns gesehen, dann haben wir, dann können wir schon Bizarre-Festival spielen und so, dann ging's los. Das war halt ein super Opener für uns. Aber wir haben trotzdem die kleinen Clubs weitergespielt. Aber nur noch ein Album weiter und dann wurde es schon größer. Weil das nächste Album ist dann in die Charts gegangen gleich.
Habt ihr euch gleich auch von Anfang an so Gedanken über Bühnenoutfits und Bühnengestaltung und
sowas? Machen wir jetzt noch nicht mal.
Nee, einfach seid ihr einfach so nicht mit einer silbernen Versace Lederjacke.
Von dem Geld hätte ich 2 Jahre gelebt zu der Zeit.
Mindestens wahrscheinlich.
Nein, wir wollten uns nicht schminken, keine hochreichigen Schuhe und so.
Keine
uniformieren wollten wir uns auch nicht. Der Bär wollte uns mal uniformieren, aber das hat nicht funktioniert. Ich glaube, das funktioniert bei dieser Band. Und diese Band hat so viele verschiedene Charaktere, das kriegst du so nie unter den Haufen, also unter den Hut, wollte ich jetzt sagen.
Aber wir waren halt irgendwie immer wild auf der Bühne. Also wir standen nicht ruhig in der Ecke rum, sondern unser Benehmen auf der Bühne war schon eher Punk, glaube ich. Wahrscheinlich waren wir am ehesten Punk von dem, wie wir agiert haben auf der Bühne.
Mhm. Wann fing das an, dass ihr so richtig Fans hattet und das richtig gemerkt habt, dass da vielleicht auch
Zweites Album? Ja, da war Won't Forget drauf. Das war das erste Album, was in die Charts ging. Also damals ging man noch mit 70.000 Alben, ging man so in die unteren Rankings der Top 100. Ja, heute gehst du damit sofort auf die 1.
Ja, klar.
Mhm. Aber damals brauchtest du noch 70.000, damit du überhaupt in die Top 100 kommst. Und das ist uns mit dem zweiten Album gelungen. Da sind wir, glaube ich, auf 73 oder so eingestiegen. Und da haben wir gefeiert. Aber so richtig, da war ein Top 100 in die Charts, da warst du wer.
Und ist das auch gleich was sich für euch persönlich beziehungsweise als Band finanziell auch bemerkbar gemacht hat?
Ab Jahr konnte ich davon leben.
Okay. Also
wir haben eine wahnsinnige Plakatkampagne gemacht, da stand immer nur Jau drauf und unten drückte nichts außer ein Datum. Keiner hat es gemerkt, aber alle haben sich gefragt, was soll das? Und dann sind wir selber mit 4 Trupps irgendwie durchs Land gefahren oder 3 Trupps und haben diese ganz Deutschland plakatiert. Dann haben wir eine riesige Plakatkampagne bekommen. Und das war das erste Mal, dass die Clubs dann größer wurden. Und wenn die Clubs größer werden, verdienst du auch Geld.
Und das heißt, über Platten kam anfangs gar nicht so deutlich was rein, oder?
Ja, das klappt ja eh über, das kommt ja eh erst ein Jahr später fußend, was du Platte machst. Also
machst ja
Bandübernahmeverträge. Hauptsächlich live. Aber wir hatten natürlich das Glück irgendwie, dass mit SPV in Hannover dann auch eine Plattenfirma entstand, die plötzlich ein bisschen Druck im Arm hatte. Mhm. und die eben auch gemerkt haben, dass mit uns auch ein bisschen was zu machen ist. Und insofern war das schon auch dann ein glückliches Zusammentreffen zwischen SPV und uns an der Stelle einfach. Und ein Studio wie Peppermint Park, wo wir dann aufgenommen haben, ab Jau, was eben auch so ein bisschen mehr Anspruch plötzlich hatte als die anderen Lokalstudios. Und insofern hatten wir da so dann so zwei, drei Haken, die wir miteinander geschlagen haben, die sich einfach auch gut ergänzt haben dann.
Ja, war das erste Mal Kapitol ausverkauft. Also da ging es los. Das waren wir, dann waren wir so in die Tausendergrößen. Und dann, da geht schon was. Und beim nächsten Album kam ja dann Wolfgang Niedig ins Spiel und dann war es sowieso vorbei.
Aber nochmal zu den wilden Partys. Das interessiert mich. Da gibt es doch bestimmt irgendwelche guten Geschichten oder auch Geschichten darüber, was ihr da so konsumiert habt oder erlebt habt oder mit wem ihr da so gefeiert habt.
Ja, ich meine, Abstürze, also zum Beispiel in Hannover, die Gäste, die Rollers, war eine heiße Band, mit denen wir viel gemacht haben. Elvis McPrick und Eftimia Kofidu und wir hatten dann irgendwie eine Weile, wohnten wir fast zusammen mit dem Speed Dealer. Also da haben wir dann unsere Programme, die eigentlich anderthalb Stunden waren, haben wir dann in einer Dreiviertelstunde durchgezogen. Das war im Nachhinein, würde ich sagen, gut, dass wir das alles überlebt haben.
Ja.
Und weiß ich, so wie Flohzirkus irgendwie, wo wir dann gespielt haben, da hast du halt samstags gespielt, da hattest du drei Sets oder vier Sets und jeder kriegte fünf Bier. Das heißt, wir haben dann immer palettenweise Dosenbier da reingeschleppt, weil das, und da hing, man lungerte auch immer zusammen rum. Wenn irgendwo ein Konzert war, waren die anderen Kollegen auch da.
Man hatte auch mal so eine kleine Rutsche, die Brieftauben, Kybernetics und Fury. Ich erinnere mich noch an Mannheim, ich weiß gar nicht, wie der Laden ist, in Rock so und so viel irgendwie. Das war dann schon eine tödliche Variante. Also das war schon eine harte Partytruppe.
Und ich meine, wir sind diejenigen, die überlebt haben. Das haben ja auch nicht alle überlebt aus der Zeit. Also das muss man einfach auch mal so sagen. Jetzt gerade, wenn wir von Brieftauben sprechen, Konrad, es war ja für viele auch eher eine tödliche Spaß, den wir da durchgezogen haben. Und es ist dann auch viel Glück, glaube ich, dass man an den richtigen Stellen dann doch die Reißleine gezogen hat.
Habt ihr härtere Drogen probiert?
Nö, das ist eine härtere Droge bei dir.
Heroin zum Beispiel?
Nee, mache ich nicht. Ich habe schon als kleines Kind Angst vor Spritzen. Das ist alles nichts meins.
Aber es gab es damals schon Leute auch in eurem Umfeld, die das ausprobiert und konsumiert haben? Ne?
Es gab genügend.
Klar. Deswegen, also
wir haben ja abschreckende Beispiele. Also insofern für mich war es damals absolut. Ich habe auch einen guten Freund gehabt, der ist damals schon gestorben irgendwie. Der hatte so eine Überdosis LSD und hat dann irgendwelchen Kram gemacht. Dann haben die per Fernschuss ihn verkloppt und zwar so, dass er tot war.
Mhm.
Aber und einen guten Freund, der Kontrollverlust über Alkohol und Koks hatte, der ist auch schon tot. Das musste nicht sein. Also und deswegen gibt's so gab einen klaren Trendstrich bei mir.
Also wir sind jetzt ja schon so Mitte der 90er, ne, wenn man so durchguckt, das war also so eure erste Hochphase, ne? Also dann kam ja irgendwann auch die USA-Connection, ihr wart dann eine längere Zeit auf Tour und habt tatsächlich auch so ein paar Songs, die da richtige Radio-Hits gewesen sind, weil wir nicht, also wie gesagt, man kann wahnsinnig viel zu euch hören und lesen, wir müssen das hier nicht alles wiederholen. Ich würde vielleicht so einen kleinen Sprung machen in tatsächlich schon so Richtung, was hat sich so gegen Ende hin für euch jeweils so verändert an diesem ganzen Ding, an dieser Bandkonstellation? Irgendwann gab es ja die Auflösung. Wie kam es dazu? Wann hat das sich so angekündigt, dass es irgendwie nicht mehr nur noch Fun and Games vielleicht ist?
Na, sagen wir so, es ist so dieses, wenn Träume wahr werden, fangen die Probleme erst an. Und wir haben am Anfang wollten wir davon leben, wir wollten das machen. Und dann
das
war
ging
der
ja Punkt, dann super.
Das ging dann auch. Und dann waren wir spätestens beim Mono, war klar, das geht so und das funktioniert. Und wenn du das aber erreicht hast, dann werden plötzlich, wo sind da die neuen Ziele, die gemeinsamen, die du hast. Und dann hast du plötzlich keine gemeinsamen Ziele mehr, sondern der eine zerrt in die Richtung und der andere zerrt in die Richtung und der dritte will eine Villa am Meer. Und dann wird es halt schwierig mit den Gemeinsamkeiten. Und das hat dann eigentlich dafür noch sehr lange gereicht, aber es war eigentlich nach Mono oder spätestens nach Heaving in the Sense of Balance war eigentlich das Feuer raus, was wir am Anfang gehabt haben. Jedenfalls so, wenn ich das so Kai muss mir widersprechen, wenn er das anders sieht.
Klar, ist doch mein Job.
Und genau. Und dann hat das noch sehr lange gehalten. Und aber es war dann eben 2006, als Schluss war, als das ist mir hinterher erst klar geworden. Ich bin dann aus irgendeiner, wo wir mal wieder saßen und dummes Gelaber nach meiner Meinung nach lief, bin ich aufgestanden, bin gegangen und habe gesagt, ich verlasse jetzt diese Band. Und ich hatte zu der Zeit eine Gesichtsrose. Und die war 2 Wochen später weg. Mhm. Oder sogar 1 Woche später. Meine Frau schimpft gerade, stimmt nicht. Also dieses war so groß war der Druck.
Mhm. Kai, du widersprichst.
Ganz kann ich ihm nicht widersprechen, sonst wäre es ja nicht passiert.
Klar.
Für mich hat das in Amerika begonnen. Mhm. Weil sich da rauskristallisiert hat, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Dinge wollten. Dann hat man sich zwar noch zusammengerauft auf irgendeine Art und Weise, ist dann nach Hause, dann gab es die ersten Brüche. Ja. Dann haben wir noch eine Platte gemacht, von der ich denke, dass sie wirklich eine gute Platte ist, aber die Arbeit im Studio wurde langsam schon schwieriger. Vor allem, wenn wir jetzt wissen, wie viel Spaß das machen kann. Ja. So viel Spaß, wie es mir jetzt macht, hat es mir vorher nie gemacht, das muss ich dazu sagen. Mhm. Und dann haben wir den Produzenten gewechselt, dann haben wir die erste Platte mit dem neuen Produzenten gemacht. Das hat wiederum auch Spaß gemacht, weil das einfach irgendwie nett war, weil dann Paul in Köln, neuer Typ, neue Leute, bisschen Blödsinn. Man fährt sinnlos nach Spanien und nimmt ein bisschen Kram auf. Aber wir hatten eine gute Zeit und haben viel gelacht. Also wenn wir viel lachen, dann ist das für mich immer eine gute Rutsche. Und die Platte ist an sich auch ein schönes Album.
Jetzt hat die
und dann wird es schwierig. Und dann wollten wir die Plattenfirma wechseln, dann kam der Bär auch ins Boot, der war schon mit drin irgendwie. Und dann wurden da so Ansprüche an eingestellt, die man eigentlich gar nicht wollte. Also da gab es viele Sachen, die wollte ich nicht und viele Sachen, die wollte Christoph nicht und viele Sachen, die wollte ich und die wollte Christoph aber auch nicht und irgendwelche anderen Leute möglicherweise auch nicht. Und das war dann so, dann redete man auch nicht mehr vernünftig miteinander. Live spielen konnte man immer noch, ja, weil es hat funktioniert. Aber ich fand, der kreative Prozess im Studio war etwas, vor dem man sich, glaube ich, eher gefürchtet hat, als dass man sich darauf gefreut hat. Das war ein Fehler und das sollte man eigentlich nicht tun. Dafür waren wir ein bisschen zu schnell da, wo wir da waren, glaube ich. Aber die Pause, die dann kam, hat dazu geführt, dass wir wieder gelernt haben, A, wer wir sind, B, wer die anderen sind und B, was wir an den anderen haben und B, was wir alle zusammen an dem haben, was wir machen.
Ging das eigentlich so zum Ende? Also ich habe es irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren. Ist das nur meine Wahrnehmung, dass sozusagen das Ende dieser ersten Phase auch nicht mehr so wahnsinnig erfolgreich war oder stimmt das gar nicht?
Und die Platten haben wir nicht mehr so viel verkauft wie früher, aber natürlich haben alle nicht mehr so viel verkauft wie früher, aber das war schon nicht mehr so erfolgreich. Aber es lag daran, dass sie auch waren. Die letzte Platte zum Beispiel, oder die vorletzte, ist auch schon nicht mehr, die sind einfach nicht mehr gut. Mhm. NIMBY, das war noch so ein Ding, wo wir gesagt haben, wir scheißen auf alles, wir schmeißen alle Leute raus, ganze Management, zack, zack, bumm. Der Sänger kauft sich da oben Haus, baut ein Studio rein, da können wir so lange aufnehmen, wie wir wollen. Und dann haben wir den ganzen Sommer theoretisch bei mir verbracht und haben eine Platte aufgenommen. Und da hatten wir wieder richtig Spaß dran. Und das ist auch ein schönes Album geworden. Das ist halt unser Album mit einem ganz jungen Typen, der hat das aufgenommen und gemischt, haben wir das dann bei Paul in Spanien und wie. Und das war wieder schön. Da hat man wieder so, ja, es könnte klappen. Und dann kam das nächste Album und dann klappte gar nichts mehr. Ja. Ja.
Das ist das aber, weil ihr auch dann ja irgendwie auch, wie gesagt, wenn man einmal so Erfolg hat und ihr habt ja schon so ein echt, also tatsächlich für deutsche Verhältnisse ja so einen sehr eigenen Stil. Ich kann das auch gar nicht so richtig ein. Natürlich ist es irgendwie ein Rock und Pop, aber irgendwie ja auch, hat ja gleichzeitig irgendwie auch sowas Melancholisches drin und irgendwie eben so auf eine Art überhaupt nichts Deutsches. Wenn man in so einer Maschinerie von, da sind auch Leute mit, die irgendwie auch noch Interesse haben, weil sie finanziell dranhängen, Management, Plattenfirmen etc. Und
wir wissen nicht.
Ja, und anders, also gibt es natürlich auch so dieses ganze Thema, gibt ja auch musikalische Trends und so, ne? Also und ihr habt ja schon was Eigenes gemacht, was ja irgendwie auch so ein bisschen, das gab es ja vorher nicht. Also als ich angefangen habe, war irgendwie Neue Deutsche Welle groß und sowas alles. Aber sowas, also es gibt, ich kenne keine vergleichbare Band wie euch, aber dann fast 20 Jahre später waren ja auch andere Sachen angesagt. Da haben wir die ganze Grunge-Geschichte und so. Gab es da bei euch jemals so Wünsche, dass ihr irgendwie jetzt mal, keine Ahnung, ein Metal-Album macht oder irgendwas, was um was ganz anderes ist?
Nee, wir haben uns einfach an der Mode orientiert. Bei der Mode ist das nämlich so, ja, die ist hip. Mhm. Oder auch bei Frisuren, ja, die ist hip. Dann sind die total out, ja. Muss nur genug warten. Dann kommt's wieder und dann zack, ist die wieder hopp.
Ach, ist meine Frisur wieder drin oder was?
Nee, die Frisur
kommt ein bisschen,
kommt, die kommt ein bisschen. Aber ich würde sagen schon.
Dann wird nichts mehr.
Ich würde sagen schon.
Ja, aber es stimmt schon. Also es wurde dann, wie hieß es dann irgendwie, ach, das ist doch oldschool, das klingt doch wie Fury und so. Also das gab es auch von dem Management, von als wir damals mit Bär zusammen waren und so. Es war einfach Gezerre in alle möglichen Richtungen. Es war kein klares Ding mehr, wo wir hin wollten. Mhm. Und deswegen war es, glaube ich, gut, dass wir damals dann auch aufgehört haben, weil deswegen können wir jetzt wieder mit einem guten Gefühl zusammen machen, weil wir uns nicht so lange gemacht haben, bis wir uns auf den Tod hassen und nur mit Anwälten miteinander sprechen, sondern weil wir einfach jetzt, ja, was Kai sagte, wir wissen jetzt, was wir aneinander haben und dass es eben einfach ein großes Geschenk ist, wenn du einen eigenen Sound hast, das, was du sagtest, irgendwie, dass wir, wenn wir zusammen Musik machen, haben wir einen Sound, das klingt nach Fury und da gibt's nicht viele Bands auf der Welt, die das haben. Mhm. Ja. Und dann eben auch, dass wir diese Fans haben, die uns einfach auch so treu sind, was ja auch unfassbar ist. Das ist ja auch nicht so oft gegeben. Und dass wir ein paar Songs haben, die wir geschrieben haben, die einfach für die Leute unglaublich viel bedeuten. Mhm. Und dass ich eben auch gerade in Zeiten wie diesen das Gefühl habe, wir haben eine gewisse Funktion für die Leute, also eine positive Funktion, indem wir, deswegen heißt die letzte Platte ja auch Hope, weil wenn wir zusammen Musik machen, wenn wir zusammen singen, können wir keine Angst empfinden. Unser Gehirn ist dazu nicht in der Lage. Das heißt, in dem Moment, wenn wir zusammen auf einem Konzert sind und das ist ein inspiriertes Konzert, dann merken wir, dass wir zusammenschwingen und dass wir zusammen Spaß haben und dass wir gemeinsame Interessen haben und dass wir eigentlich, wir atmen dieselbe Luft, das scheinen wir ja immer wieder zu vergessen. Und das ist das, was wir unserer Welt geben können, vielleicht auf eine Art und Weise mit unserer Musik, die wir tun. Und das ist einfach, glaube ich, ein nicht unwichtiger Faktor, gerade heutzutage.
Hat sich dieser Prozess, einen Song zu schreiben, geändert im Vergleich zu dem Proberaum in der Glocksee vor über 30 Jahren?
Ja, ich glaube, wir lassen heutzutage die Musik, der Musik freieren Lauf. Also wir fangen nicht so schnell an, dass irgendwer anfängt, das in irgendeine Richtung zu zerren, sondern wir, also gerade auch mit unseren Produzenten zusammen, mit Vincent zusammen, wo wir jetzt immer regelmäßig uns treffen und Songs zusammenschreiben. Let the music do the talking. Also nicht, ich will jetzt das und ich will das, sondern man setzt sich hin und fängt an. Und wir haben tatsächlich auf dieser Platte werden eigentlich nur Songs sein, die wir alle zusammengeschrieben haben tatsächlich.
Ich finde, ich muss Ihnen da jetzt ein bisschen widersprechen. Und zwar insofern, wir kehren wieder dahin zurück, wo wir mal waren. Als wir angefangen haben, mit der Glocksee Songs zu schreiben im Probenraum, haben wir die immer im Probenraum zusammengeschrieben. Die meisten Sachen sind genauso entstanden. Und dann haben wir das irgendwann verloren. Dann kamen die kleinen Heimstudios und dann bildeten sich Teams raus. Und dann schrob man, wie mein Bruder immer so schön sagt, dann irgendwie alleine mit dem da und fand dann das, was man gemacht hat, ganz toll. Und dann fingen die Grabenkriege an, weil man seinen Scheiß durchdrücken wollte, ja. Und jetzt sind wir da wieder zurückgekehrt, weil jetzt sitzen wir wieder zusammen im Studio mit Vincent. Jetzt haben wir halt noch einen Guide, der uns ein bisschen hilft, wenn wir mal nicht mal weiter wissen, macht dann nämlich einen schrägen Witz und alle lachen wieder und dann kommt wieder eine Idee. Aber wir schreiben im Endeffekt wieder genauso wie früher im Übungsraum. Das finde ich ja das Schöne, dass wir eigentlich so, für mein Gefühl, wieder zu dem zurückgefunden haben, was uns eigentlich ausmacht und was Musik machen auch eigentlich ausmacht. Das hätten wir aber auch alleine nicht geschafft. Das haben wir nur geschafft, weil, und das ist ja immer ganz wichtig, man redet dann über die Bands und die tollen Bands und was sie da alles so gemacht haben. Die würden gar nichts alleine machen, wenn sie keine Leute hätten, mit denen sie zusammenarbeiten können, die für die Dinge machen, die sie nicht machen müssen dann. Und deswegen haben sie Zeit, um Musik zu machen. Und die haben wir nach der Krise, ja, haben wir die 2016, 2017 halt gefunden. Und das sind die Jungs aus Wacken. Mhm. Weil die machen jetzt unser Management, die machen unser Booking, die machen eigentlich alles. Also das ist theoretisch die Truppe, die sich um uns kümmert, ja. Und dazu gehört halt Vincent, der Producer, der eigentlich nur so einen Kram macht wie Broilers, die Toten Hosen, Soldati Mortis und böse, böse Gitarrenmusik. Mit Dudelsack auch noch.
Also wir auch wieder bei unserer Verbindung zum Punkrock sind.
Absolut. Ich möchte gerne eine Sache nochmal so kurz nachhaken, weil ich fand das total schön, was du gerade gesagt hast, Christoph, sozusagen auch so, dass natürlich auch Musik nicht nur so ein Selbstzweck-Ding ist, sondern irgendwie auch ja gerade als eine Band, die auch von vielen Leuten gehört ist, auch so eine Verantwortung damit dabei ist, ne, und dieses irgendwie Leuten Hoffnung geben und eine gute Zeit und wir sind da alle zusammen drin und so. Hattet ihr das früher auch schon? Weil du hast es eben so ein bisschen auf die Zeit gerade jetzt bezogen, aber ihr wart ja früher auch schon eine Band, die wahnsinnig viele Leute erreicht hat. Kommt damit eine andere Verantwortung, als wenn man anfängt und vielleicht ein paar hundert Leute zu den Konzerten kommen?
Na, sagen wir mal so, also wir haben immer abgebrochen, sobald es Schlägereien in unserem Publikum gab. Also auch wenn wir auf irgendwelchen, was weiß ich, ich kann mich erinnern, in Vechta haben wir mal gespielt auf dem Stoppelmarkt und da gehört das zum guten Ton, dass die sich gegenseitig auf Fresse schlagen.
Ja.
Und wir haben jedes Mal aufgehört zu spielen, sobald da Schlägerei war. Also das Konzert war ziemlich lange. So, wir haben das schon immer ernst genommen, dass es, wenn wir da oben auf der Bühne stehen, dass wir dann halt auch so ein bisschen die Dirigenten des Abends sind. Und dass das unsere Verantwortung ist, dass das sich gut gestaltet und wir es eben gerne haben, dass wir, wenn wir Musik machen, das dann irgendwie gut
okay, aber das ist so auf den, also bei der beim Zerwehre des Konzerts kann ich verstehen, aber sie, also für mich klang es eben so, als ob du sagen, das hat auch irgendwie ein bisschen was Größeres noch, so eine größere Verantwortung so.
Das war uns, also mir damals nicht so klar. Aber ich glaube,
also erst in der Reunion-Zeit sozusagen für dich,
Krüger. Nee, wir haben das ja, wir haben es irgendwann mal begriffen. Und, aber eigentlich wussten das schon, aber es macht ja erst dann richtig Sinn, wenn man wirklich jemand erreicht. Weil ich glaube, wenn man in der Öffentlichkeit steht und vor vielen Menschen spielt und das große Glück hat, was wir haben, dass wir damit wirklich unser Leben und unsere Familien ernähren können, und zwar das nicht schlecht, dann ist das ein Geschenk. Und wenn man Geschenke bekommt, dann ist es eigentlich auch eher eine Pflicht, finde ich persönlich. Da muss man auch was zurückgeben. Und wenn man in der Lage ist, ganz viele Menschen zu erreichen, dann kann man auch mal den Mund aufmachen. Und dann spielt man halt in Jamel und sagt irgendwie, hey, Freunde, gebt den Faschos keine Chance. Dann macht man NGO-Geschichten, wie wir das jetzt tun, und gibt von der Kohle irgendwie was ab. Ja. Und versucht möglicherweise über die Mikrofone, die man da vorne hat, und da stehen dann 10.000 Leute, vielleicht mal eine Botschaft rauszusenden, die sie uns vielleicht mehr abnehmen, als wenn sie die irgendwo auf dem Wahlplakat lesen. Ja. Weil sie das einfach dann mit uns verbinden und eigentlich auch mit uns ihre Jugend verbinden oder schöne Erlebnisse verbinden oder einfach denken, dass wir vielleicht eher eine ehrliche Haut sind als die meisten Politiker, die da draußen rumlaufen. Und, aber das ist, finde ich, das ist dann Verantwortung. Es ist schade, dass nicht alle Künstler die wahrnehmen, die irgendwie sehr, sehr, sehr im Fokus der Öffentlichkeit stehen, aber das sollten sie eigentlich tun, finde ich.
Ja, auch mal Shows abgesagt. Oder Möglichkeiten irgendwo zu spielen, weil euch das der Kontext nicht gefallen hat?
Man hat uns zu sowas nie eingeladen.
Ja.
Also ich glaube, das ist halt, das ist, wenn du so bist wie wir, ist ja auch klar, wo wir stehen, und dann holt uns die falsche Seite auch nicht, lädt uns nicht ein.
Das finde ich interessant. Hätten wir da nicht spielen wollen.
Ja, das außerdem, aber also ich wüsste jetzt nicht, dass wir irgendwo mal geladen waren und dann gesagt haben, nee, machen wir nicht.
Aber ihr habt ja, also wir kommen schon so langsam Richtung Ende tatsächlich, aber ich finde, wird so, also gibt es, weil ihr, es gibt wirklich einen Haufen Hits von euch, die ja wirklich so wahnsinnig viele Leute kennen, die und wir hatten auch schon mit Wom von Hosen gesprochen, und da gab es dann irgendwann natürlich irgendwie an Tagen wie diesen und Angela Merkel tanzt dazu ab und sowas. Gab es irgendwie so Sachen, wo ihr gesagt habt, irgendwie, okay, das, da läuft jetzt unsere Musik, was das theoretisch könnte, hättest du ja auch Won't Forget These Days oder Time to Wonder sein können. Gab es irgendwie mal so Sachen, wo ihr gesagt habt, okay, da, das ist jetzt irgendwie, das, da passt der Song eigentlich gar nicht hin?
Irgendwie sowas mal mitgekriegt? Es gab manchmal so Remixe von Time to Wonder, wo du so denkst, nee, lass mal lieber, das
muss jetzt sein. Gibt's gute Coverversionen?
Das gibt's diesen bayerischen jungen Mann, den kannst ja, ich weiß nicht, wie er heißt, aber du weißt es,
der Liebste. Von dem gibt's eine deutsche Version von Radio Orchid, die finde ich das Herz zerreißen. Der ist eh großartig, der Typ. Das ist toll. Ja. Und dann gab's so eine Hamburger Band, wie heißen die nochmal? Die hatten auch eine ganz gute Version von Won't Forget, glaube ich.
I don't know.
Aber ich meine, wir haben ja eine Tribute-Band, ne, die nur nichts anderes macht, als Fury zu spielen.
Wirklich?
Das wusste ich nicht. Das habe ich nicht rausgefunden. Es gibt mehr als eine mittlerweile. Das ist lustig.
Ja, die, also.
Die dann auf irgendwelchen Stadtfesten rumzieht oder sowas?
Ganz genau.
Und wie
auf deine Frage nochmal zu antworten. Scheiße, ich habe die Frage vergessen. Aber ich hätte die Antwort. So ein Scheiß.
Die besonderen Anlässe.
Wenn man Songs schreibt wie Won't Forget These Days, dann muss man damit leben, dass dazu auch Nazis heiraten, höchstwahrscheinlich. Ganz einfach. Weil der Song heißt so, wie er ist, und das ist ein Motto, ja.
Aber die Ehen sind nie gut ausgegangen.
Genau. Und wie hieß das T-Shirt von der Frau mit dem großen Schild? Kein Sex für Nazis. Das ist so geil. Nein, aber damit muss man leben. Das weiß man. Also es sind ja nicht nur so, dass Menschen, die einem sympathisch sind, zu sympathischen Anlässen, okay, das ist vielleicht noch ein sympathischer Anlass, unsere Musik hören oder so. Sondern es gibt vielleicht auch ein paar, wo wir jetzt denken würden, es wäre mir lieber, wenn jetzt zwischen diesen ganzen klar geschorenen Menschen vielleicht was anderes läuft als unsere Musik. Aber das tut es auch meistens, Gott sei Dank.
Ja.
Weil ihr gerade noch mal so über Lyrics gesprochen habt, das interessiert mich, weil ich selber auch Lyrics mache. Und mich interessiert, wann kommen eigentlich bei euch die Lyrics ins Spiel und wie kommen die Ideen zu den Lyrics zustande?
Unterschiedlich. Also es gab Songs, da waren die vorher da, aber das sind die wenigsten. Meistens finde ich sehr spannend, wenn ich da sitze und man hat eine musikalische Grundidee, man hat vielleicht auch teilweise hat man schon so eine und dann sitzen wir da und spielen da was ich in Dänemark das letzte Mal und dann überlegt man so und dann hast du vielleicht eine Line, die da kommt mit einem Satz oder so und dann weißt du ungefähr, was du sagen willst, dann hast du so eine Idee und dann kannst du relativ, also manchmal habe ich so einen Run, dann schreibe ich das da runter. In Dänemark habe ich fast bis auf einen Song den Großteil der Texte fertig geschrieben. Ja. Mhm. Und dann kommt dann vom Producer oder von irgendwie nochmal, nee, pass mal auf, singen die nur nochmal so, ja. Aber der Text ist dann schon durch. Also es ist unterschiedlich. Auf dem neuen Album sind ganz merkwürdige Dinge drauf. Das habe ich auch mal kirchliches Internat verarbeitet in so einem Song, der heißt Belief. Und meine Einstellung zur Religion. Aber das passiert dann so. Und das ist am schönsten eigentlich im Grunde genommen, wenn man nicht alleine sitzt. Ich finde, das ist, weil es am einfachsten ist. Manchmal ist es dann nur so schnell wieder vorbei, aber gerade wenn ein Stück komponiert wird, dann spielen die halt den Part einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, ja. Und dann habe ich halt die Möglichkeit immer, aha. Und dann weiß ich ungefähr, worum es geht. Dann habe ich die Grundlinien und dann kann man dann arbeiten. Mhm. Aber es ist so, das sprudelt dann so. Oder es sprudelt halt nicht. Wenn es nicht sprudelt, dann sprudelt es nicht. Da musst du warten. Und da musst du halt mit einer Aufnahme arbeiten.
Eine Frage, inwieweit verfolgt ihr so aktuelle Musik? Gibt es irgendwie einen Künstler, Künstlerin, wo ihr sagt, die finde ich gerade mega geil, ist was Neues? Oder ist es für euch gar kein Thema,
weil man so... Ja. Also ja, ich find Team Scheiße schon ziemlich gut.
Okay. Ja.
Das hört halt schon was, ja.
Immer wieder beim Punkrock, da sind wir uns einig.
Obwohl alle Leute sagen, das ist so schwierig, auf die Konzerte zu kommen, wenn man nicht gerade queer ist oder weiblich. Aber Team Scheiße finde ich cool. Ich mag aber auch Nina Chuba gerne zum Beispiel. Mhm. Die hat durchaus großes Potenzial. Und hey, ja, es gibt immer wieder wunderschöne neue Sachen, wo man sich denkt, Mann, das ist echt eine coole Kapelle. Wet Like, zwei Mädels aus Wales, finde ich grandios. Solche sind durchgeschaut.
Christoph, was bei dir gerade aktuell so?
Ja.
Na, ich bin eher so im Soul gerade, so Celeste finde ich super und solche Sachen. Und ich gehe jetzt, meine Konzerte dieses Jahr sind Macy Gray, was jetzt verlegt worden ist von der Leitzhalle in Hamburg in die Elbphilharmonie und Patti Smith gucke ich mir an im Stadtpark. Ah. Also das ist jetzt nicht so ganz
aktuell. Was Junges. Was Junges mal.
Aber okay. Es ist irgendwie, ich höre wenig, muss ich sagen. Ich habe weder Radio noch Fernsehen, insofern kommt auch wenig auf mich zu. Also ich bin dann immer darauf angewiesen, dass keiner mal sagt, hier, hör dir das mal an oder so. Ich bin da nicht so, ich übe viel zu viel Gitarre auch und habe viel zu viele verschiedene Projekte, wo ich irgendwelche Songs auswendig lernen müsste, als dass ich mir noch andere merken könnte.
Aber wir haben immer lange Fahrten, wenn wir Probe machen oder irgendwelche Sachen zu zweit spielen, da kann man sich immer Musik anhören. Und dann bringt man sich gelegentlich auf den neuesten Stand.
Was mir bei Team Scheiße immer wieder auffällt, die kommen ja aus Bremen, ich komme ja auch aus Bremen. Ich kann das nachvollziehen, aber da bin ich dann doch so punk, dass ich die Wahl des Labels, auf dem die ihre Platten veröffentlichen, halt so kritikwürdig finde, dass ich den Kram boykottieren muss.
Wieso? Wo sind die?
Die sind auf Kitschkrieg und genau, unter anderem werden von denen Beats produziert und released für doch auch sehr sexistische und misogyne Hip-Hop-Acts. Und das ist das, was ich halt, also man kann ja auf dem Niveau sich auch schon für ein Label entscheiden und das ist ja dann auch ein Politikum irgendwie, ne, sich für ein Label zu entscheiden, was halt eben nicht unbedingt die Werte vertritt, offensichtlich, die die Band nach außen vertritt.
Ja, besonders, wenn man dann so einen Lauten macht, ne, weil so ein Kumpel von mir hier aus Hannover wollte zum Konzert und dann ist er aber, hat kein Röckchen an und dann ist er einfach nicht reingekommen und hatte so einen Hals, weil er eben die auch super findet irgendwie und sagt, das kann doch nicht sein, irgendwie, dass ich da jetzt nicht hin darf auf das Konzert, weil das irgendwie nur für Flinter-Leute war und der war echt angepisst, muss ich sagen.
Genau, ich meine, die machen
vieles, was... Klatschstadtdetektiv ist leider eine großartige Nummer, kann man sagen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Die haben richtige Hits, aber ich verstehe halt nicht, warum die sich für so ein Label entscheiden. Ich dachte dann erst, okay, weil die haben so einen Sampler rausgebracht, das Label von denen hat einen Sampler rausgebracht nach dieser erfolgreichen Platte, dessen Namen ich gerade nicht weiß. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht wussten sie es nicht, aber jetzt wussten sie es ja definitiv und haben noch eine Platte bei denen rausgebracht. Da so unter anderem auch, also sind so Beats produziert worden für Materia. Und bei Materia weiß man ja auch aus den Medien, was da so los ist. Und auch noch andere, die sehr offensichtlich misogyne Inhalte so ja, von sich geben.
Das finde ich sehr schade. Muss man gucken, weißt du, wenn du einen Vertrag unterschreibst, ja, dann unterschreibst du den meistens nicht für eine Platte. Ja. Und wenn sie noch eine zweite machen müssen, ja, haben sie gar keine andere Chance, weil sie können nirgendwo eine Platte machen mehr, außer sie erfüllen da ihren Vertrag und dann können sie gehen. Ja. Das ist halt auch so eine Variante. Entweder schmeißen sie die gesamte Karriere hin oder sie machen noch ein Album da und hauen es raus und dann weg, dann gehen sie weg.
Also wir haben unsere erste Platte und da haben wir alles unterschrieben, bei einem Label gemacht. Die haben das Tonstudio gehabt, da haben die die Pornos von Teresa Orlowski vertont. Und wir haben nachts Time to Wonder, unsere erste Single, aufgenommen. Und glücklicherweise haben dieses Label nicht mitgekriegt, dass wir erfolgreich waren. Und insofern sind wir da gut wieder rausgekommen aus der ganzen Nummer, weil das waren echte Wichser, mit denen wir da die Verträge gemacht haben. Und wir, blauäugig wie wir waren, haben alles unterschrieben, was die uns da vorgelegt haben. Also insofern ist es ja dieser Traum von was werden wollen, da unterschreibt man schnell mal was, wo man nicht genau weiß, was du tust. Und wenn du dann Pech hast, dann hängst du da drin wie in Handschellen. Also insofern, das, was Kai sagt, kann natürlich sein, wobei ich finde es auch ein bisschen eigenartig, muss ich sagen. Wenn ich so.
Okay, ich habe, bevor wir unsere allerletzten Fragen in diesem Fall stellen, die auch so Standardfragen sind, nochmal was an euch beide. Was kann Rock und Pop von Punk lernen?
Die Energie.
Kompromisse.
Keine Kompromisse, die Energie, ja, finde ich auch. Und dass es manchmal nicht so wichtig ist, wie es technisch daherkommt, sondern dass es ganz einfach andere Kriterien gibt, die wesentlich wichtiger sind, als kann ich gut Gitarre spielen oder nicht.
Und andersrum, was kann Punk von Rock und Pop lernen?
Manchmal sollte man nicht so viele Drogen nehmen, wie es damals war.
Und ich finde nach wie vor Punk und Pop eine gute Kombi. Also Punk, ja, mit der Energie, den wilden Gitarren, der Rotzigkeit und dann noch irgendjemanden haben, der darüber eine Melodie singen kann, das finde ich total perfekt. Dann macht es einfach noch mehr Spaß, finde ich.
Jo. Okay. Ich würde noch jeweils von euch gerne, wir haben so eine begleitende Playlist, einen Song jeweils von euch haben, den ihr irgendwie mit Punk verbindet. Muss jetzt nicht von einer Punkband sein, aber der vielleicht für euch so ein bisschen den Spirit, den ihr damit verbindet, rüberbringt. Was fällt euch da relativ spontan ein?
Shattered von den Stones.
Okay, finde ich super.
Kriege ich gleich Ärger mit Claude, aber ist egal, das war früher so. Peaches von den Stranglers.
Walking on the Beaches. Womit wir wieder bei dem Thema werden.
Okay. Letzte Frage, Claude? Ja, ne?
Oder hast du noch was? Also vielleicht würde mich auch noch mal interessieren, was ihr aktuell so hört.
Was wir aktuell so hören. Muss ich einfach mal das
Ding. Ja, guck mal nach, was.
Also ehrlich das gesagt,
interessiert mich noch.
Die 10 Songs, die ich momentan höre. Also pass auf, zack. Your House von Inhaler. 1, 2, 3, 4 von Feist. Emptiness Machine von Linkin Park. In Hell, I'll Be in a Good Company von Dead South. Hurt von Dead Poets Society and The Warning. Waldbrand von Nina Chubi. Wheels von Foo Fighters. Sam Fender mit People Watching. Was haben wir denn noch? Rushmere von Mumford & Sons. And All the Noise von Spacey Jane. That's it. Ach ja, und Spitting off the Edge of the World von Yeah, Yeah, Yes. So.
Da sind ein paar richtige Hits dabei. Ich finde auch Sam Fender wirklich, der hat coole Lyrics. Ich bin auch großer Sam Fender-Fan.
Von Christoph kommt da nichts, sag ich. Ist meine Prognose.
Nee, also ich habe kein Spotify. Ich habe auch noch nie einen Song auf Spotify gehört. Und ich übe die ganze Zeit. Also ich habe gerade jetzt, letzte Woche habe ich mit Klaus Büchner, dem Sänger von Torfrock, wir haben zusammen eine Show, die heißt Hanebüchner, Lieder, Lyrik und Gelaber. Da musste ich zum Beispiel muss die Presslufthammer Bernhard wieder üben. Also ich muss dann die ganze Zeit...
Das ist auch Punk.
Das ist irgendwie auch Punk. Das ist auf jeden Fall Punk. Also das heißt, ich habe meine vielen verschiedenen Projekten und da ich keine Zettel mit auf die Bühne nehme, habe ich einfach genug damit zu tun, was ich gerade übe. Und jetzt fange ich an, für Fury zu üben, weil wir im Sommer uns ein paar alte Songs auch wieder rausgegraben haben.
Oh ja.
Und zwei, drei neue Songs haben. Das heißt, ich bin jetzt damit beschäftigt, mich mit der Musik von der nächsten Tour zu beschäftigen. Insofern ist da ganz wenig Kapazität, nur mir was anzuhören. Tatsächlich.
Okay. Fair enough. So, letzte Frage, Claude. An wen stellst du die?
Ich stelle sie an Kai. Kai.
Ja.
Was würde der 15-jährige Kai über den Kai 2025 denken?
Boah, wenn mein Vater so cool wäre.
Schön.
Schön. Und gleiche Frage an Christoph. Was würde der 15-jährige Christoph über Christoph 2025 denken?
Ach, eigentlich ganz gut gelaufen.
Schön.
Schönes Schlusswort.
Ja, voll.
Danke für eure Zeit.
Vielen Dank.
Wir danken für die Einladung.
Sehr gerne.